willkommen zu einer neuen Ausgabe der Second Unit. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir ein Drittel des Kaijuland Podcasts. Hallo Henning Strauß.
Ja, hallo Christian, freut mich auch wieder hier zu sein. Ja, das ist knapp nur, wie lange? Ja, nur gute 5 Monate. Ja, seit Gott sei Dank meines Wohnen.
Stimmt, und ich habe auch geguckt, hier ist ja jetzt ein bisschen die Taktung der Sendung etwas anders als noch früher, aber es ist, glaube ich, 10 Sendungen her, dass wir über den Vorgängerfilm, ich muss jetzt wirklich auch wieder aufpassen, also wir sprechen in dieser Ausgabe über Godzilla X Kong, The New Empire. Und vor, ich glaube, 2 Jahren oder 3 Jahren kam raus Godzilla vs. Kong.
Richtig.
Ohne Untertitel, glaube ich, noch.
Genau, richtig. Der hat nur entsprechend auf dem Kinoplakat und im Artbook hat er nochmal diesen Untertitel wirklich unterbekommen mit One Shall Fall oder sonstiges. Und das, sag ich mal, ist nur für den, nur fürs Poster beziehungsweise fürs Artbook halt nochmal hinterhergesetzt worden, aber nicht innerhalb des Films selber, wie beispielsweise Godzilla King of the Monsters.
Ja. Ja, und wie du schon sagst, wir haben sehr, ich möchte sagen, belebte Zeiten im Kaiju, im Godzilla-Bereich zumindest, ja, auch an dieser Stelle für sie immer noch Oscar-Gewinner Godzilla.
Ja? Richtig, es ist unglaublich.
Muss man sich auch noch auf der Zunge zergehen lassen?
Ja, weil ich bin noch immer so platt, dass das wirklich passiert ist, Christian, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, weil, wie gesagt, man ist als Kaiju-Fan wirklich, ich habe es nach einer gewissen Zeit eigentlich nur akzeptiert, dass da wirklich, Godzilla wird in Anführungszeichen niemals das Prestige halt dessen gewinnen und dann kriegt er trotzdem den Oscar für nur beste visuelle Effekte. Also, wie gesagt, ich bin noch immer platt, es ist, wie gesagt, nur knappe 4 Wochen her, aber ich kann es immer noch nicht halt dessen nämlich glauben, weiter und so fort und ja, schauen wir mal, was die Zukunft halt dessen nämlich bringt. Denn wie gesagt, als Kaiju-Fan, sage ich mal, leben wir momentan in einer Ära, die sich wirklich lohnt, dessen Kaiju-Fan halt dessen wirklich zu sein. Denn das Kaiju-Eger war in diesem Sinne nie größer, nie populärer, global, würde ich jetzt nämlich gesprochen. Also sicher, es gab schon immer mal in seiner Zeit gewisse globale Phasen, ja. Aber wenn es um Marketing und sonstiges halt dessen geht, das ist wirklich jetzt momentan wirklich die absolut bisher größte Ära. Also das ist so.
Ja, und vor allen Dingen auch Godzilla ist wirklich in Hollywood angekommen. Also wir haben jetzt hier das Monsterverse, wir haben jetzt 10 Jahre lang, also ja im Zusammenhang mit King Kong, aber wir haben jetzt dieses Monsterverse, das schon seit jetzt mittlerweile 10 Jahren existiert. Du hast gesagt, Oscar-prämierter Film, Godzilla Minus One, beste Special Effects. Da ist viel los und wie das ja dann häufig so ist, kaum kommt der Erfolg, kommt ein komplett neuer Look. Ja, also Godzilla ist der Erfolg vielleicht auch ein bisschen zu Kopf gestiegen. Wir sehen zum ersten Mal hier, oder ich zumindest sehe zum ersten Mal rosa, pinke Rückenflossen. Ja, also ich hoffe, dass Godzilla nach dem erfolgreichen Oscar-Gewinn dennoch immer ein bisschen auf dem Boden geblieben ist und jetzt nicht völlig abhebt als Hollywood-Star an dieser Stelle, aber
ja, also ich sag mal so, Christian, ich denke persönlich, Toho wird ihn schon, sag ich mal, gewisse Freiheiten halt das nämlich lassen, aber so viel sei gesagt, das Pinke ist eine Referenz an früher.
Ah, siehst du, das habe ich ja schon fast gedacht, dass ich wieder nur denke, ich mit meinem unwissenden Wissen an dieser Stelle. Aber ja, ich finde es, also es macht auf jeden Fall auch Spaß. Wir werden da am Ende, glaube ich, auch nochmal intensiver drüber sprechen. Weil ich da ja auch sehr interessiert bin an diesem ganzen Monsterverse, Filmuniversum, Filmreihe. Da gibt's ja auch ganz, ganz viel noch zu besprechen. Und wir können vielleicht den Bogen am Anfang ein kleines bisschen größer machen. Ich habe es nämlich schon gerade ein wenig erwähnt. Du bist ein Drittel von einem neuen Podcast, der eigentlich auch mit dieser Diskussion starten sollte. Jetzt gab es ein bisschen Probleme in der Terminfindung und auch mit Krankheitsausfällen. Deswegen machen wir es jetzt ein bisschen anders als geplant. Es gibt jetzt diese Second Unit Ausgabe. Wir beide sprechen jetzt durchaus intensiv auch an der einen oder anderen Stelle und vor allem auch mit Spoilern über Godzilla X Kong. Aber der Plan ist, dass es dann nochmal sozusagen eine, ich will nicht sagen weitere Ausgabe, aber dass das hier vielleicht der Prolog zu der größeren Diskussion bei euch drüben im Kaijuland ist. Da habt ihr mich ja auch eingeladen. Mhm. Randy ist dabei, TJ ist dabei, du bist dabei, ihr drei seid dieser Podcast und dann werden wir dort auch nochmal zusammenkommen. Also wenn ihr das hier hört, Macht euch da schon mal eine Notiz. Ich werde auch alles verlinken. Abonniert schon mal den Podcast. Findet ihn auch schon mal in den sozialen Medien. Und dann seid ihr da auf dem Laufenden und werdet dann eben auch informiert, wenn dort nochmal unsere Besprechung herauskommt. Ne? Also genau, das erstmal dazu, zu dieser Einordnung. Dann gibt es ja wie immer auch am Anfang dieser Sendung hier bei der Second Unit ein Dankeschön, das ich ausrichte, nämlich an Sebastian und Anne. Die beiden unterstützen den Second Unit Podcast nämlich bei Steady und zwar so sehr, dass sie ein persönliches Dankeschön in jeder Sendung bekommen. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Und ihr könnt diesen Podcast auch sehr gerne bei Steady unterstützen, bekommt den Podcast ein bisschen früher, bekommt Kapitelmarken, ihr bekommt noch weitere Notizen, ihr bekommt ein Skript zu diesem Podcast, also eine Mitschrift. Und vor allen Dingen bekommt ihr jetzt, wenn ihr das abonniert, einen weiteren exklusiven Podcast, nämlich du, Henning, und ich noch einmal über das Thema, wie soll es anders sein, Godzilla. Wir haben über die Serie Monarch gesprochen, über die erste Staffel. Das ist ja das Serien-Spin-Off auf Apple TV Plus. Ich kann mir vorstellen, dass wir vielleicht auch jetzt bei dieser Diskussion mal ganz kurz die ein oder andere, ich will nicht sagen Referenz, aber vielleicht das auch noch mal, diese Serie vielleicht auch noch mal kurz mit reinholen in die Diskussion. Aber wenn ihr wirklich zu der Serie eine Besprechung haben wollt, zu der kompletten ersten Staffel, dann abonniert und unterstützt uns sehr gerne bei Steady. Da bekommt ihr dann eben dieses Goodie auch noch oben drauf. Das findet ihr dort im eigenen Podcast-Feed, wo ihr eben auch die erweiterten Podcasts findet. Also klickt euch da gerne mal rein, unterstützt sehr gerne diesen Podcast. Vielen Dank an alle, die es tun. Ganz besonders großes Dankeschön an Sebastian und an Anne. Ja, Henning, wie bist du denn ins Kino gegangen? Wir beide waren im Kino, wir waren jetzt nicht zusammen im Kino aufgrund der räumlichen Entfernung, aber wie bist du ins Kino gegangen? Mit welchen Erwartungen, mit welcher womöglichen Vorfreude vielleicht auch noch, wie du erwähnt hast, mit dem Oscar-Gewinn und Godzilla Minus One im Rücken? Wie war das, im Kinosessel zu sitzen?
Ja, also ich sag mal, Christian, ich verfolge ja Godzilla und Kong, wie gesagt, natürlich schon mein Leben lang. Und seit ich Internetzugriff grundsätzlich habe, das habe ich in dieser Stelle noch nicht erwähnt, aber das kann ich ja jetzt mal machen, ist es ja wirklich so, also wie wir das auch schon bei Godzilla Minus One, dem Podcast, halt dessen besprochen haben, wenn so eine neue News aufpoppt, dass ein neuer Film kommen soll, dann lege ich mich sozusagen auf die Lauer und forsche, wie gesagt, mit Hilfe von anderen Usern, sage ich mal, danach und lass mich dann im Vorfeld, also ich sag's wirklich ganz ehrlich, ich spoilere mich schon im Vorfeld durch. Das hat aber nicht so viel negative Folgen, sage ich mal, bisher nämlich gehabt. Bei diesem Film aber wiederum hatte ich dann doch, jetzt sage ich das nochmal kurz ehrlich auch nochmal von meiner Person her, obwohl ich, wie gesagt, normalerweise mit Spoilern null Probleme halt dessen habe, nach einer gewissen Zeit habe ich dann doch aufgehört, sowohl diese Spoiler, die wo ich zum Teil legal, zum Teil illegal halt dessen, wie gesagt, im Web gelandet sind, zu verfolgen, aber auch dann, als es um das offizielle Marketing halt dessen dann ging, kamen ja natürlich Teaser, Trailer und sonstiges dann nämlich raus, aber auch selbst dann, nach einer gewissen Zeit habe ich die dann sozusagen abgebrochen, einfach aus dem Grunde, weil ich mir dachte, für mein Gefühl, die spoilern schon wieder, also jetzt auch, beziehungsweise das Marketing haut in den Trailern schon den gesamten Film wieder raus. Das ist natürlich sehr gefährlich, so weiter und so fort, aber es hat ja dem Filmerfolg bis jetzt nicht geschadet, Gott sei Dank. Aber ich habe dann nach einer gewissen Zeit gesagt, nee, jetzt sage ich mal Schluss und ich habe schon sehr viel erfahren, aber jetzt sage ich mal das, was ich jetzt noch nicht weiß, da möchte ich mich dann doch wirklich überraschen lassen und es hat aber trotzdem für mich, der Film hat wirklich gut dessen gewirkt und ich war jetzt, wie gesagt, zweimal im Kino, weiter und so fort. Also ich kann es jetzt schon mal ganz kurz anreißen. Also die erste Vorstellung, die ich genossen hatte, war nämlich eine Vorpremiere in 3D und in Englisch und die Zweitsichtung war zwei Tage später in 2D und Deutsch. Und deswegen wollte ich nur sagen, also ich habe den Film jedes Mal genossen. Aber ich muss wirklich sagen, also nur ganz kurz am Rande gesagt, von den Mitbesuchern meines Kinos her war leider die 3D-Vorstellung leider nicht so ideal verlaufen. Hingegen entsprechend die 2D-Vorstellung in Deutsch, das war eine absolut perfekte Kinovorstellung, nur mal ganz kurz so erwähnt. Also Details können wir gerne vielleicht, sag ich mal, nochmal dann ausklamüsern, wenn es dann um diese einzelnen Gefühle und die Sichtungen halt dessen, zu dem Film halt dessen nämlich geht. Denn ich wollte es nochmal ganz kurz nämlich sagen, ich habe den Film, wie gesagt, sehr gerne wirklich gesehen, aber das 3D, also das führe ich dann nochmal genauer aus, aber das 3D hatte für mich jetzt einen absolut nur leider extremst wenigen, wirklich sehr, sehr wenigen Wert für den Film. Also ich habe nur wirklich knappe 5 Stellen am Anfang des Films wirklich gehabt, wo ich wirklich das 3D als solches wirklich sehen konnte, sozusagen auch gespürt habe. Und sonst ist aber dann entsprechend, weil ja der Film auch 115 Minuten geht, so viel sei ja gesagt, da kam dieses 3D nicht mehr zum Tragen. Und ich vermute mal ganz stark, also die Leute, die mich kennen, die wissen, dass ich eben kurzsichtig bin und halt eben auch Brille trage. Und ich vermute einfach mal ganz stark, dass einfach meine auch sehr starke Kurzsichtigkeit mich einfach davon abhält, 3D im vollen Umfang halt dessen genießen zu können. Aber das nur mal so gesagt.
Also war das richtig negativ für dich? Hat das den Film negativ geprägt in der ersten Sichtung oder war es einfach sozusagen nicht da und dann egal und
richtig, genau das letzte. Es war wirklich so, dass ich es war dann gar nicht mehr so wahrnehmbar, weil wie gesagt, ich sage ja das Thema wegen der Kinogäste und sonstiges, das kann man gerne, sage ich mal, noch mal bei uns bei Kaiju Land halt, sage ich mal, ein bisschen extra ausführen.
Ich glaube, der DJ wird da auch die ein oder andere Meinung zu haben zum
Kino. Ja, ist auch in Ordnung und deswegen wollte ich nur nämlich sagen, ja, also ich sag mal, dieses soziale Erlebnis Kino, das würde ich dann doch eher für unseren Kaiju Land Podcast, denke ich mal, aufheben.
Guter Punkt. Ich kann auch ganz kurz erwähnen, wie es bei mir war. Ich habe den hier in Berlin im IMAX geguckt und wir haben mittlerweile nur noch, ne, das ist auch wieder Berlin als Standort, wir haben halt ein IMAX-Kino und das Fiese war, um den Film in OV, also für mich ist die Reihenfolge gewesen, OV-Sichtung, also Englisch, dann wollte ich ihn gerne in IMAX gucken und diese Kombination hat halt immer 3D mit ausgespuckt. Also ich habe irgendwie fast oder sogar ein bisschen mehr als 25 Euro fürs Kinoticket ausgegeben, das war jetzt auch echt, wie man so schön sagt, Premium. Also ich habe das 3D nicht gesucht, ich wollte es eigentlich gar nicht haben, aber es war halt dabei und habe ich mir gedacht, ey, wenn es vielleicht in irgendeiner Form irgendwie Sinn machen könnte, dann halt bei so einem Film, wo halt irgendwie auch ein bisschen was passiert, ein bisschen mehr Action dabei ist, so nehme ich mit. Und das ist halt dann eben auch dieses IMAX 3D ist auch irgendwie mit Laser, bla bla bla. Und ich habe halt im Kinosaal dann auch wieder gemerkt, Brille aufgesetzt. Ich trage auch Brille, aber Brille auf der Brille ging. Und das hat mich zurückerinnert an so ein paar 3D-Sichtungen, die ich auch mit dieser Technologie halt hatte. Also ich habe damals mal, das ist auch schon fast 10 Jahre her, in L.A. den ersten Ant-Man so geguckt, mit diesem Laser-3D-Verfahren. Das war schon gut, das war jetzt auch wieder gut. So, das war okay, also das war jetzt so, wie gesagt, ich habe es nicht gebraucht, ich habe es nicht gewollt, es war da, aber es hat, so, deswegen habe ich nochmal nachgefragt, es hat mich auch nicht gestört. So, es war halt irgendwie schnell einfach so da, dass ich auch nicht mehr drüber nachgedacht habe, weil ich kenne das halt aus anderen Kinosälen mit anderen Technologien auch manchmal, dass ich denn da sitze und halt so meine Schwierigkeiten damit habe oder wenn auch irgendwie diese Konvertierung oder die Projektion oder was auch immer da der technische Unterbau ist, wenn das nicht sauber funktioniert, dann habe ich auch manchmal so Filmerfahrungen gehabt, wo es mich geärgert hat, wo es mich eher gestört hat, wo ich gemerkt habe, hier funktioniert irgendwas nicht in Ordnung. So, das, ne, das, wie so ein Sand im Getriebe. Das macht den Film nicht kaputt, aber man sitzt da im Saal und ärgert sich eher so über solche technischen Voraussetzungen. War hier überhaupt nicht der Fall, war völlig in Ordnung. Ich war auch drin im Film, ich bin eingetaucht, hatte auch meinen Spaß, so, hab auch die Sichtung genießen können, so dabei. Das war alles okay, aber, ja, hat halt so ein bisschen, glaube ich, auch künstlich versucht, den Ticketpreis etwas hochzuhalten. Was vielleicht auch nochmal eine Diskussion sein könnte, wenn wir auch drüben bei Kaiju Land dann auch mit TJ drüber quatschen, der ein großer Fan von 3D ist.
Richtig.
Genau, das sind vielleicht auch nochmal Diskussionen. Achso, und dann so meine Erwartung war, Ja, ich habe den ersten Trailer gesehen und war auch durchaus, also fand ihn gut, hat mich wieder angesprochen, so auch ein schöner Gegensatz zu Godzilla Minus One, ne? Also die ganze Herangehensweise, die Machart, die Action, die Stimmung, so ist natürlich eine ganz andere. Und habe dann aber auch keine weiteren Trailer geguckt. Ich bin mittlerweile auch sehr trailermüde. Ich lasse mich gerne mal so ein bisschen aktivieren mit so einem ersten Trailer und kann es dann auch zur Seite legen, wenn ich sage, nach dem ersten Trailer bin ich eh schon im Kinosaal, dann will ich auch nicht mehr sehen oder wissen. Und war so ein bisschen vielleicht optimistisch, aber auch ein bisschen skeptisch im Vorfeld so. Ja, und dann werden wir ja, glaube ich, noch ein bisschen über den Film auch noch quatschen, wie denn so die Sichtung war und der Film. Genau. Wir versuchen ja immer noch mal kurz den Film zusammenzufassen als kleine Erinnerung oder als Einordnung für die Leute, die hier zuhören und den Film nicht gesehen haben. Wir machen das auch an dieser Stelle mit Spoilern. Der Film ist zwar noch relativ neu, aber wenn das hier rauskommt, auch lang genug da. Kannst du vielleicht kurz in ein paar Sätzen den Inhalt des Filmes zusammenfassen? Wo sind wir?
Ja.
Was ist los? Was passiert?
Ja, gerne. Also entsprechend, der Film setzt, wie gesagt, an das Ende von Godzilla vs. Kong halt dessen an. Es sind 3 Jahre, wie gesagt, seitdem halt nämlich vergangen. Und es ist so, dass man entsprechend die Hohlerde so langsam, aber sicher halt dessen auch überwachen kann mit Hilfe von menschlicher Technologie. Man empfängt dann entsprechend ein Signal, das aus der Hohlerde kommt und man entsprechend untersucht nämlich jetzt den Ursprung halt all dessen. Kong ist ja, wie gesagt, in der Hohlerde, dort hat er jetzt sein Territorium, Godzilla ist ja in der Oberflächenwelt, wie gesagt, die beiden das auch für sich am Ende des Vorgängerfilms eben vereinbart hatten. Ja, aber Kong, wie gesagt, sucht immer noch nach einer Familie für sich und eben, ja, er darf dann auch entsprechend diese Familie quasi auch finden, aber es gibt dann halt eben Schwierigkeiten, weil entsprechend, wie gesagt, diese Familie, die er dann halt nämlich sucht, wird nämlich schon seit, wie gesagt, Jahrmillionen scheinbar, wie gesagt, von einem gegnerischen Affentitan mit Namen Scar King halt dessen nämlich beherrscht. Und um Scar King, wie gesagt, daran zu hindern, jetzt mit einem anderen Titan im Schlepptau namens Shimo halt nämlich die Erdoberfläche, also die Oberflächenwelt dessen für sich wieder zu erringen, ist es wirklich dann wichtig, dass Kong dann die Hilfe von Godzilla dessen sich holt. Und es geschieht dann so, dass dann nochmal mit der zusätzlichen diplomatischen Hilfe von Mothra, die ja, wie gesagt, das letzte Mal 2019 bei Godzilla King of the Monsters zu sehen war, will ich dann dafür sorgen, dass dann nämlich entsprechend in der Hohlerde und dann nochmal auf der Oberflächenwelt nämlich nochmal eine Endschlacht halt dessen entbrennt, die aber dann wieder sozusagen die Welt nämlich rettet, aber auch entsprechend das Verhältnis zwischen Godzilla und Kong soweit halt nämlich jetzt in einen Status quo halt dessen setzt, dass die beiden wirklich jetzt auch das Gegenüber halt nämlich akzeptieren können.
Genau, wunderbar. Wir haben in Sachen Cast und Crew ein paar wiederkehrende Namen und Gesichter. Wir haben vor allen Dingen Adam Wingard erneut als Regisseur dabei. Mhm. Da werden wir vielleicht gleich auch nochmal irgendwie mehr drüber streiten. Aber für mich, auch in der Einordnung hier in dem Monsterverse, ist dieser Film, fühlt sich so an wie die erste echte Fortsetzung. Das erste echte Sequel, wenn man so will, was ich eben an solchen Faktoren festmache, wie eben das erste Mal im Monsterverse, dass derselbe Regisseur einen weiteren Film halt machen kann. Also Adam Wingard hat ja auch den Vorgängerfilm gemacht. Drehbuch geschrieben wurde von Terry Rossio, Simon Barrett und Jeremy Slater. Ich glaube, der muss ich noch mal kurz nachschauen.
Der genau. Rossio, kann ich dir sagen, der war ja schon bei Godzilla vs. Kong halt dabei mit genau. Zach Shields und Michael Dougherty. Wie gesagt, diese beiden, dieser Simon Barrett und der Jeremy Slater sind, wie gesagt, halt Neulinge für jetzt entsprechend das Monsterverse.
Genau, und dann haben wir eben beim Cast, wir haben Rebecca Hall dabei als Eileen Andrews, wir haben Brian Terry Henry dabei als Bernie Hayes, auch schon aus dem vorherigen Film. Wir haben Kaylee Hottle erneut dabei als Gia, das ist die Tochter von Eileen, die mit Kong auch kommuniziert. Und wir haben jetzt neu dabei Dan Stevens als Trapper, der für mich, ich weiß nicht, wie es bei dir war, für mich das absolute Highlight war in diesem Film. Ich habe die Rolle und also Dan Stevens kenne ich aus anderen Produktionen, mag ich sehr. Mhm. Und ich fand es halt großartig, weil er so richtig Spaß, glaube ich, in diesem Film hatte. Ich war erst ein bisschen verwundert, als die Casting-News kam, dass er in dem Film auftaucht, wo ich dachte, okay, assoziiere ich jetzt nicht unbedingt mit dieser Art von Blockbuster, aber ich war sehr angetan. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
Also ich sag mal so, Trapper, ich kannte ja Dan Stevens, wie gesagt, gar nicht. Also wie gesagt, fällt ja nicht jetzt in das Metier rein, weil nochmal kurz für die allen potenziellen Neuhörer, weil ich mich ja mehrheitlich mit dem Kaiju Ega auseinandersetze, Seite und Fort, also mit dem japanischen Original, und wirklich sehr, sehr wenige westliche Filme halt dessen nämlich gucke, war mir jetzt sein Name überhaupt gar kein Begriff. Aber ich muss wirklich sagen, und da sage ich schon mal jetzt, er war in Kombination mit Brian Terry Henry als Bernie Hayes wieder. Das war ein tolles Duo. Ja. Das muss ich wirklich sagen. Die haben wirklich Spaß gehabt. Die haben wirklich wunderbar harmoniert, ja. Aber auch wenn ich Dan Stevens als Trapper wirklich mochte, ich musste trotzdem jetzt ehrlich sagen, ich bin noch ein bisschen überfragt, was ich wirklich grundsätzlich davon von ihm als Charakter dessen halten soll. Ich weiß es wirklich nicht. Ich kann ihn wirklich in diesem Sinne jetzt nicht ablehnen, aber ich kann ihn jetzt auch nicht auf die Schulter klopfen und sagen, ey, du bist Best Buddy und sonstiges. Das kann ich wiederum nicht. Also ich bin da wirklich noch immer zwischen den Stühlen. Also das ist wirklich extrem schwierig für mich emotional, weil ich habe sowas noch, so einen Charakter, sag ich mal, noch nicht dessen, auch wenn es natürlich nur eine fiktionale Darstellung ist, aber ich kann ihn einfach noch nicht wirklich einordnen. Also vielleicht muss ich den für mein drittes, viertes, fünftes Mal sehen, um das wirklich einordnen zu können. Ich weiß es nicht,
also,
Christian.
Also für mich ist das halt im besten Sinne so Over-the-Top-Action-Film, Action-Figur, die er da irgendwie verkörpert. So. Und das, auch wie du gesagt hast, mit Brian Terry Henry als Bernie zusammen, super Duo. Die beiden sind eher, ich sag mal, die leichtfüßigen, ja, im Rahmen dieser menschlichen Vierertruppe, und Rebecca Hall und Kaylee Hottle sind ja eher auch in Anführungszeichen, aber die bringen ja eher die Dramaturgie in dieses dieses Quartett so.
Richtig.
Und das finde ich ist eigentlich auch ein schönes, also ich habe jetzt auch noch so in ein paar Interviewfetzen irgendwie reingeguckt. Ich glaube auch, dass die beiden Darsteller, Dan Stevens und Brian Terry Henry, ich glaube, also die hatten, glaube ich, Bock auf die ganze Sache. Und ich meine, Henry ist halt jetzt das zweite Mal auch dabei. Der wusste genau. Halt eben auch, was für ein Film das ist, wie der Regisseur drauf ist, was die da machen. Und ich finde das immer gut, also besonders aber jetzt eben auch bei Dan Stevens, der neu dazu kam, wenn, also diese Art von Film, diese Popcorn, Blockbuster, Kino und besonders auch so das Monsterverse und wo wir uns jetzt bewegen im Monsterverse, das ist halt, also das hat sich auch entwickelt, aber ich assoziiere damit eben so leichtfüßiges Popcorn-Kino. So. Und dann gibt es halt manchmal so Darstellende, die so ein bisschen Schwierigkeiten haben, in diesem Muster auch zu spielen, ja, wo man dann manchmal das Gefühl hat, das ist so ein bisschen naserümpfend. Und wenn irgendwie wenn irgendwie Schnitt gerufen wird, dann rollt man mit den Augen und sagt, was ist das hier eigentlich für ein Scheiß, den wir machen? Und ich glaube, der gesamte Cast, aber besonders die beiden Herren, sind, glaube ich, anders drauf. Ich glaube, die wissen, was sie da tun, die haben Bock drauf. Und ich meine, die Figur von Dan Stevens, der Trapper, ist halt irgendwie mit 80er Jahre Popmusik, kommt er am Hubschrauber, klemmend irgendwie ins Bild geflogen mit offenem Hawaii-Hemd. So, das ist eine Ansage, und diese Ansage hält er halt im gesamten Film. Und das, wie gesagt, Fan des Schauspielers, aber das hat mir gefallen. Also.
Ja, weil ich gebe noch mal eine kurze Referenz weiter, die ich aber, wie gesagt, in der englischen Originalfassung zumindest, als ich den Film gesehen habe, auf Englisch zumindest dann nicht in dem Moment verstanden hatte. Da möchte ich noch mal den Dank an Michi Gowski halt dessen aussprechen, einen sehr guten Freund und auch Stop-Motion-Film-Fan, der auch selber Stop-Motion, wie gesagt, halt nämlich macht. Also bei Stomped Movies beziehungsweise Michi minus One könnt ihr ihn finden. Michi hatte mich, oder beziehungsweise uns darauf gebracht, Ace Ventura, dargestellt eben von Jim Carrey. Und der Film wird ja, also in der deutschen Synchronisation, da wird ja definitiv darauf hingewiesen. Und ich kannte zwar den Namen Ace Ventura und ich kenne auch den Namen Jim Carrey, aber ich kannte diesen Charakter nicht weiter und so fort. Überhaupt nicht. Habe ich nie geguckt oder war ich jetzt auch nie dessen interessiert. Aber entsprechend laut Michis Aussagen, sag ich mal, würde sich das wirklich auch an dieser Filmfigur oder zumindest dieser fiktionalen Figur nämlich orientieren. Und ich glaube ihm das persönlich auch. Aber wie gesagt, es ist halt Trapper, ist wirklich sehr sympathisch auf jeden Fall, ja, aber wie gesagt, ich kann nicht wirklich einschätzen, dass ich, wenn ich jetzt sagen sollte, ja, möchtest du jetzt Trapper als Freund, als Feind oder wie dessen nämlich betrachten sozusagen? Nee, wie gesagt, da sage ich ja, Christian, habe ich eben diese Schwierigkeiten, aber ich möchte eines definitiv, würde ich sagen, sollte, und davon gehe ich auch aus, ein 6. Monsterverse-Spielfilm halt dessen nämlich kommen. Ich möchte gerne Trapper und Bernie zurück, definitiv. Das möchte ich haben.
Finde ich cool. Vielleicht können wir ja im Laufe der Diskussion eine Wunschliste erstellen, aber meine Stimme hättest du. Und ja, Ace Ventura, die Referenz wird auch im Englischen gemacht an einer Stelle. Ace Ventura ist halt noch ein bisschen klamaukiger. Ich meine, Jim Carrey, der hat ein Gesicht aus Knete und das benutzt er auch in dem Film. Also das ist schon noch ein bisschen drüber, aber es ist, diese Vibes habe ich halt auch gespürt, als Trapper hier so auftaucht. Also er ist halt der, Ace Ventura ist halt auch irgendwie, ich glaube, Tierdetective oder sowas, und Trapper ist doch hier so Tierzahnarzt.
Er ist eigentlich Zahnarzt, genau. Für die Titanen, also speziell jetzt für Kong.
Ja. Auch eine sehr spezielle Karriere, die man sich da ausgesucht hat. Aber genau, das passt. Das passt für mich. Genau, vielleicht können wir da auch schon über die Figuren auch noch mal ein bisschen in die weitere Filmdiskussion einsteigen. Eine Sache, die ich auch in einem anderen Review so gehört und gelesen habe, die mir dann auch nach der Sichtung erst so positiv aufgefallen war, dass diese gesamte Mischung, die Figurenmischung, also die Menschen, die, ich sag mal, Story, die um die Menschen herum passiert, hat für mich hier eine sehr gute Waagschale gefunden. Ich kann mich nicht mehr so ganz an den Vorgängerfilm erinnern. Ich weiß aber, dass besonders der 2014er Godzilla und auch der King of the Monsters, dass die mir zu voll waren und zu gewollt waren und auch ein bisschen zu gequält waren. Irgendwie zu viel menschliches Drama und Familie und wer jetzt mit wem und gegen wen, dass das eigentlich für mich immer, also dass dieses Gleichgewicht in den anderen Filmen eigentlich nicht existierte und ich eigentlich ja wegen der Kaijus, wegen der Titanen da bin und halt die mich mehr interessieren als eben so dieses menschliche Beiwerk, was halt irgendwie die Story voranbringen soll und halt immer zu sehr auf die Tränendrüse gedrückt hat und immer zu doll und zu viel war. Ich finde das hier, so wie du auch sagst, auch mit den Figuren, auch die beiden und wie gesagt dann auch diese Familiengeschichte, das war so eine gute Waagschale für mich zum ersten Mal, dass ich das insgesamt sehr rund und sehr stimmig fand. Wie ging dir das?
Also zunächst einmal, Christian, wie gesagt, ich gucke ja auch, wie gesagt, die japanischen Originale rauf und runter, soweit es halt dessen nämlich geht. Und da du ja auch ein bisschen Erfahrung mit den japanischen Originalen dessen hast, möchte ich doch nochmal, würde ich sagen, hier beim Monsterverse, das werden wir natürlich gerne nochmal im Detail auch bei Kaiju Land dessen gerne besprechen. Das Monsterverse hat sich jetzt in diesen 10 Jahren genau wie sein japanisches Vorbild halt dessen orientiert. Wir sind von düster, eher geerdet, sehr ernst, sage ich mal, an einen jetzt locker, flockigen, wild übertriebenen, leichten Zeitpunkt halt dessen jetzt angekommen. Das ist die klassische Godzilla-Karriere sozusagen, aber auch für Kong außerhalb der meisten Spielfilme, also innerhalb zum Beispiel von Animationsserien oder Comics oder sonstiges, wo halt wirklich die tragischen Figuren der Kaiju bzw. Titanen wirklich dann nach und nach entsprechend zu einer Art Superhelden sozusagen und Monsterkämpfer sich halt nämlich entwickelt. Und ich finde, da sage ich mal, diese Entwicklung merkt man hier definitiv durch. Und ich sage mal so, natürlich ist es so, dass Hollywood natürlich seine tragischen Charaktere und seine komischen Charaktere in Anführungszeichen anders schreibt und porträtiert, als es Japan halt dessen tut. Das ist richtig. Aber ich empfinde es wirklich halt trotzdem so. Ich bin zwar ein mehrheitlicher Fan von Godzilla, wenn er der Antagonist halt ist, Aber wiederum, ich bin ja auch ein allgemeiner Fan von Godzilla und Kaiju und Tokusatsu und sonstiges. Und deswegen lehne ich sozusagen dieses leichtfüßige, spaßige und sonstiges überhaupt nicht ab. Wenn ich das nämlich täte, wäre ich persönlich gar kein Fan. Und ich muss wirklich persönlich sagen, ja, wäre das Monsterverse sozusagen, hätte man das Niveau, sag ich mal, von dem 2014er und dem 2019er noch zu einem gewissen Grad wirklich beibehalten, sag ich mal, es hätte mich nicht gestört, weiter und so fort, zu diesem Zeitpunkt, weil einfach mir gesagt hat, wir haben ja jetzt erstmal 5 Filme, weiter und so fort. Und wie gesagt, auch im japanischen Original, wenn wir mal die Showa-Serie dessen eingehen, die ersten 4 Filme, also dem 54er Original, die erste Fortsetzung, die zweite Fortsetzung, die dritte Fortsetzung, da ist Godzilla, wie gesagt, ja in der Showa-Serie auch noch der Antagonist, weiter und so fort. Und die Filme haben wie gesagt, auch eine Mischung aus Ernst und Satire, insbesondere beim dritten Film, also die Rückkehr des King Kong, also King Kong vs. Godzilla von 1962, der hat dann wiederum eine leichte Atmosphäre drin, aber Godzilla ist trotzdem der Antagonist und daher wollte ich nur nämlich sagen, hier sieht man diese schöne Orientierung nochmal am japanischen Original und dahingehend kann ich jetzt persönlich das gar nicht mal nachvollziehen, weil, wie soll ich sagen, die Welt hat sozusagen innerhalb des Monsterverse, sag ich mal, gelernt sozusagen mit den Titanen so langsam, aber sicher, also zu einem gewissen Grad wohlgemerkt noch. Das ist immer noch eine Entwicklung, aber zu einem gewissen Grad hat man die Titanen und die Kaiju eben halt eben in diesem Sinne als soweit akzeptiert, dass sie da sind, weiter und so fort. Also natürlich nicht jeder und nicht jedes einzelne Mitglied der menschlichen Gesellschaft tut das, aber es ist halt so, wir sehen das ja auch im Film, sag ich mal, in dem Sinne, dass hier Godzilla, als er ja entsprechend aus dem Kolosseum in Rom dessen aufwacht, weiter und so fort, dann zerstört er ja eine Mauer und dort ist ja eine Illustration von ihm in cartoonischer Form halt dessen abgebildet, wo er gerade eine Pizza frisst. Zum Beispiel will ich, da sieht man wirklich allein an diesem Beispiel, weiter und so fort, ja, Godzilla ist sozusagen auch innerhalb dieser fiktionalen Welt des Monsters sozusagen in der Gesellschaft angekommen und er ist sozusagen auch jetzt damit auf eine gewisse Form und Weise akzeptiert worden, beziehungsweise er ist halt einfach da und er geht auch nicht mehr weg, sozusagen. Also und damit muss sich der Mensch dann halt einfach auseinander halt dessen nämlich finden und eben diese Entwicklung, wie gesagt, dass Godzilla einfach da ist, das ist, wie gesagt, auch natürlich im japanischen Original halt dessen nach und nach natürlich auch halt dessen nämlich zu finden, auch wenn wiederum natürlich klar ist, ja, dass sich Godzilla gerade in dem Film auch am Anfang gegen Skylla halt dessen prügeln muss und sie dann sogar tötet und sonstiges und natürlich dabei Zerstörung dessen auslöst, ja, aber entsprechend wie der Film auch richtig selber sagt, ja, was hätten Sie denn lieber, weiter und so fort? Denn könnten Sie besser, entsprechend hätten Sie Skylla, sag ich mal, besser besiegen können als Godzilla? Wohl eher nicht.
Ja, und das finde ich auch eigentlich ganz, ganz gut, so in dieser Stimmung, in dieser Atmosphäre, in dieser Herangehensweise, dieses Leichtfüßige eher hier, dass der Film sich auch nicht runterziehen lässt von zu viel Mythologie und Erklärung, weil du könntest auch die ganze Zeit so die politische Sphäre dahinter irgendwie, wir kriegen das ja mit, der Präsident ruft irgendwie von einem einen Land an und sagt zum anderen Land, ey, jetzt ist hier Godzilla bei uns und aber darum geht's halt nicht primär und das finde ich ist mittlerweile eine gute Balance, das ist eine gute Atmosphäre, weil du kannst halt genau diesen Film noch stärker aus der menschlichen Perspektive erzählen, nicht diese 4 Individuen oder dieses Eltern-Kind-Paar und die beiden Buddies, sondern du kannst es halt noch größer und wie du sagst auch gesellschaftlicher irgendwie aufziehen und da bin ich eigentlich ganz dankbar, dass der Film das nicht irgendwie auch noch versucht mitzuverhandeln, sondern sich eher bei dieser leichtfüßigen so, wir droppen irgendwie einen 80er Popsong und wir fliegen hier mit dem Hohlerde-Gleiter durch die Hohlerde und es geht halt darum, dass King Kong hier seinen neuen Handschuh bekommt. So, das ist die Prämisse, unter der man irgendwie unterwegs ist, anstatt halt irgendwie zu fragen, was das auf der weltweit politischen, wie reagiert die UN auf die Tatsache, dass jetzt Godzilla im Kolosseum und also darum geht's, also es geht halt mehr um den Spaßfaktor und da bin ich irgendwie auch ganz, ganz dankbar drum, weil ich das einfach das Gefühl habe, gerade auch nach dem Godzilla Minus One, vielleicht lässt man Japan eher die ernsteren Filme machen. Nicht nur so, das soll jetzt nicht, aber Hollywood darf mir den Spaßfaktor für meinen Geschmack, weil das andere, habe ich eher das Gefühl, anhand der bisherigen Filme, so klappt nicht so gut. So, das, also auch das vielleicht irgendwie so ein bisschen aufzuteilen, weil hat mir gut gefallen so. Und gleichzeitig, ich habe auch meine Probleme mit dem Film. Ich bin jetzt nicht uneingeschränkt begeistert von dem Film, aber wie du erwähnt hast, so die 2 Stunden, die ich im Kino gesessen habe, wurde ich gut genug unterhalten. So, das war jetzt ein, weißt du, also so.
Ja, das ist in Ordnung, Christian, denn wie soll ich sagen, das ist ja nochmal eben auch etwas, was wir auch bei Kaijuland vielleicht auch nochmal ein kleines bisschen ausdiskutieren können. Wie gesagt, es gibt natürlich Leute jetzt auch, die natürlich Godzilla Minus One und Godzilla X Kong direkt gegenüberstellen. Das ist auch vollkommen nur normal. Aber das Problem ist, dass diese Vergleichmethodik sehr ausgewählt sein muss, weil ich möchte nochmal ganz persönlich sagen, Godzilla Minus One und Godzilla X Kong, ein japanischer Film und ein US-Film. Godzilla ist aber in beiden drinne. Gleichzeitig zeigen beide Filme aber nochmal das unterschiedliche Spektrum, das Godzilla als Charakter und als filmische Figur und als fiktionale Figur mit Projektionsfläche haben kann. Weiter und so fort. Wir haben, wie gesagt, die düsteren, geerdeten Sachen, weiter und so fort. Und wir können auch die spaßigen, guten Action-Klopper sozusagen halt dessen nämlich haben. Ja. Und natürlich, da ist ja jedem natürlich selbst überlassen, welchen Film er halt nämlich besser findet. Aber wenn man wirklich jetzt von vornherein sagt, ja, entsprechend, ich brauche in diesem Sinne Kontinuität in Sachen Stilistik, Geschichtserzählung und wie auch immer. Ja, natürlich, dann ist klar, dass sozusagen auch bei mir, Godzilla Minus One sozusagen, da natürlich der Sieger halt dessen natürlich dann darstellt. Aber das macht den Film Godzilla X Kong für mich wiederum nicht schlechter, weil eben, wie schon gesagt, Godzilla als Figur ist ja deswegen so erfolgreich, weil er in diesen 70 Jahren, wie gesagt, immer eine Entwicklung entsprechend durchmachen darf, weiter und so fort. Und diese Entwicklung haben wir, wie gesagt, auch im Monsterverse. Also sprich, diese Ambivalenz, die der Charakter Godzilla halt dessen durchmacht, sieht man auch nochmal wirklich hier. Und das meine ich nämlich nur, wenn jemand sagt, ich bevorzuge sozusagen den spaßigen Godzilla, ist das auch vollkommen für mich so in Ordnung. Den liebe ich natürlich auch. Aber wenn ich zum Beispiel sage, ich präferiere den ernsthaften, den antagonistischen Godzilla und sonstiges, dann ist das genauso legitim, weil einfach diese Charakterentwicklung muss ihm zugestanden werden. Denn gehen wir denn doch mal davon aus, Godzilla würde als Charakter stillstehen und hätte nur eine einzige Ebene. Er würde sich geschichtenmäßig und initiatorisch sehr schnell in Anführungszeichen totlaufen. Und das wäre natürlich nicht der Sinn, den sowohl die Zuschauer, der generelle Zuschauer und auch der Fan dessen haben möchte. Wirklich, weil deswegen sage ich ja, wir haben 70 Jahre Godzilla dieses Jahr 2024. Wir haben jetzt 91 Jahre King Kong. Also 1933, 2024 sind 91 Jahre King Kong. Warum begleiten uns denn diese epischen Charaktere schon so lange in so vielen Filmen, in so vielen Comics, in Animationsserien, in Büchern, weiter und so fort? Warum tun sie das? Ja, weil man ihre Geschichten nicht nur in diesem Sinne plump und einfach in ein Remake halt dessen immer setzt, nein, sondern man erzählt in Fortsetzungen auch entsprechend die Möglichkeit, diesen Charakteren Luft zu geben, sich weiterzuentwickeln, so weiter und so fort. Und das, sage ich mal, sollte man immer bei einem Vergleich halt dessen nämlich betrachten, so weiter und so fort. Sicher, es kann das eine immer besser sein als das andere oder beides gleich, ja, aber sozusagen jetzt zu urteilen, zu sagen, oh nee, das ist ja wirklich jetzt total schlecht oder sonstiges, finde ich nicht, weil wir ja entsprechend diese Entwicklung halt dessen wirklich haben. Und nochmal ganz klipp und klar gesagt, für diejenigen, die es noch nicht dessen mitbekommen haben, Takashi Yamazaki und Adam Wingard hatten sich ja auch vor kurzem halt dessen getroffen und der eine schätzt den Film des anderen sehr, weiter und so fort. Also in diesem Sinne muss man wirklich ganz klipp und klar halt dessen sagen, wir können froh sein, dass wir wirklich momentan eben, wie gesagt, diese Möglichkeit auch nochmal haben, sowohl aus japanischer Sicht, auch als auch aus US-Sicht, Godzilla in Gänze beispielsweise und auch King Kong in dem Fall noch zur Gänze wirklich erzählen zu können. Also ich bin froh darüber.
Ja, wenn ich auch eine Sache im Laufe dieser Auseinandersetzung gelernt habe, dann ist das dieses Stichwort beides, ne? Dass das wirklich, wie du sagst, das ist beide Sphären, beide Lesarten sind Teil des Kerns. Ich bin ja auch immer großer Fan von dem Begriff Mythologie. Ein Mythos ist ja eine Geschichte, die immer wieder neu erzählt wird und immer wieder geprägt ist von der Zeit, in der sie erzählt wird, von den Leuten, die sie erzählen, von den Absichten, die man vielleicht mit dieser Mythologie, mit dem Märchen, mit der Parabel erzählen will. Und da ist natürlich so eine Bandbreite immer super. Es ist, wie du sagst, nicht eine Geschichte, die unendlich erneut erzählt wird. Und ich musste bei deinen Ausführungen auch die ganze Zeit an Batman irgendwie denken, weil ich das Gefühl habe, auch so sehr, wie ich das auch schätze, aber wir haben ja jetzt auch irgendwie seit, ich glaube, auch fast 20 Jahren, glaube ich. Batman Begins ist, glaube ich, 20 Jahre alt. Wird der 20 Jahre alt dieses Jahr oder nächstes Jahr? Oh, muss ich nochmal nachschauen. Auf jeden Fall sehr lange begleitet uns Christopher Nolans Variante von Batman. Dieses, die düstere Lesart, der vielleicht auch irgendwie fast schon psychopathische Batman, ja, der ernsthafte, dark and gritty. Und das ist auch okay und das funktioniert auch alles, aber da haben wir jetzt irgendwie auch innerhalb von diesen 20 Jahren die dritte oder vierte Lesart dieser Geschmacksrichtung im Kino. Und dann musste ich irgendwie gerade so zurückdenken an den Adam West Batman von 1966. Ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, diese knallbunte Serie. Ja. Da gab es ja irgendwie auch einen Spielfilm, Fernsehfilm, glaube ich, draus gemacht. Weißt du, so Batman im knallbunten Kostüm, der so eine übergroße, brennende Bombe irgendwie da am Pier irgendwie wegwerfen muss und dann rennt er nach links, da kommt die Gruppe der Nonnen, dann rennt er nach rechts, da kommt das Baby mit dem Lolli, dann läuft er wieder nach links und dann sind da irgendwie die Hundebabys und er wird diese Bombe nicht los. Und das, also, das ist ja auch Batman und seit diesen 20 Jahren haben wir aber vergessen, dass das Batman sein kann oder ein Arnold Schwarzenegger als Mr. Freeze, der die ganze Zeit irgendwelche platten Sprüche klopft. So.
Genau.
Wir haben vergessen, das mitzunehmen, weil eben diese eine Richtung auch so übererfolgreich geworden ist. Und da bin ich, wie du sagst, ich bin da auch sehr dankbar. Aber das ist auch etwas, als jemand, der jetzt immer noch ein bisschen so von außen in diese Sache reinkommt. Ich habe ja auch Leute so in meinem Bekanntenkreis, Freundeskreis, denen ich irgendwie davon erzähle, die auch diesen Podcast vielleicht jetzt so nicht hören oder auch die Filme jetzt nicht kennen, die auch ein bisschen irritiert sind, weil das, was so am meisten in den Mainstream spült, ist halt ein Godzilla Minus One und man kriegt da vielleicht irgendwie mal was von einem Oscar irgendwie mit. So, und dann aber eben der knallbunte Popcorn, hau drauf, Action Kracher, so, der ist es halt auch, der kann es halt auch sein. Und das ist manchmal immer noch auch ein bisschen schwer zu erklären, dass das halt irgendwie so beides gut ist und beides Spaß macht oder beides diese Relevanz hat. So, man will, glaube ich, als Mensch irgendwie auch so das eine mit dem anderen auflösen, so diese Widersprüchlichkeit, ja, die in dieser Dualität halt drinsteckt.
Richtig.
Gehört einfach dazu, das habe ich auch
gemacht. Genau. Ja. Richtig, und an dieser Stelle kann ich nochmal sagen, auch ein weiterer sehr guter Kumpel, Ummel heißt er, also Michael Umlauf, entsprechend ist er in unserer Godzilla-Fan-Clique der Bright Knight. Also er ist ja ein riesen Fan des Adam West Batman, den ich dann an dieser Stelle auch nochmal sehr herzlich dessen nämlich grüße, Alter und so fort. Aber entsprechend, ja, ich weiß, wovon halt nämlich du nämlich sprichst. Und falls es sich mal die Möglichkeit ergibt, sage ich mal, denke ich, könnten du und Ummel wahrscheinlich auch einen Podcast über den Adam West Batman sehr gerne halt nämlich mal machen, wenn es sich, wie gesagt, mal ergibt. Bestimmt, da werdet ihr bestimmt sehr viel Diskussionsstoff halt dessen auch nämlich haben. Aber nochmal eben zur Ambivalenz halt kurz nämlich gesagt, Christian, wir dürfen ja auch nicht eines vergessen, wenn es um Batman geht. Also wie gesagt, ich bin kein Batman-Experte, aber wir müssen doch jetzt noch ganz kurz den Ursprung gehen. Batman ist ja ein Ursprung als Comic-Heft. Das Wort Comic, Komik, im Deutschen kennen wir ja auch. Und sicher, ich bin jetzt, wie gesagt, gar kein Batman-Experte. Ich weiß nur entsprechend, dass die ernste Düsternis sozusagen bei Batman auch bei der Geburt halt dessen war, wie bei Godzilla und King Kong. Aber dann hat man das, wie gesagt, dann weiterentwickelt, so weiter und so fort. Und ich wollte nur nämlich sagen, dieser Begriff Comic, Komik sozusagen, natürlich ist er nicht derselbe, aber wirklich diese Wortzugehörigkeiten und sonstiges, das muss man auch nämlich nochmal, finde ich, bedenken. Und das ist natürlich auch Grundstoff, so wie ich das verstanden habe, natürlich auch geradewegs für Kulturanalysen und sonstiges, dass man wirklich sich fragt, ja, Comic gleich Comic oder Comic entspricht gleich Comic oder sonstiges. In dem Sinne, wie ist da entsprechend unsere menschliche Kultur? Wie gehen die dann entsprechend halt nämlich mit um? Und wie gesagt, wie du schon richtig auch gesagt hast, auch ich merke im Godzilla und Tokusatsu Bereich, natürlich gibt es da immer Präferenzen. Immer. Also jeder Mensch hat da wirklich eine gewisse Präferenz, das ist richtig. Aber es gibt nur relativ wohlgemerkt, wenige Leute, die das eine als auch das andere definitiv halt dessen nämlich mögen und nämlich wertschätzen und wirklich dann auch diese Verbindungen beziehungsweise diese Entwicklungen und sonstiges auch als das, was sie sind, halt nämlich wertschätzen, weil halt ein und wie ich dann sehen können, okay, Godzilla ist sowohl antagonistisch als auch protagonistisch, so weiter und so fort. Diese Dualitäten, die solche populären Charaktere, wie gesagt, in sich dessen nämlich haben, sage ich mal, dass warum auch immer das Schwierigkeiten halt dessen nämlich hat, sage ich ja, das erlebe ich ja, beziehungsweise beobachte ich ja auch schon, solange ich halt dessen nämlich Fan halt nämlich bin. Das ist richtig.
Ganz anderer Punkt, aber auch noch für mich eine wichtige Frage auch an dieser Stelle. War dir das zu wenig Godzilla in diesem Film?
Ja, bin ich ehrlich mit. Also ich hätte gerne, also ich möchte jetzt nicht zu weit dessen ausführen, aber ich hätte gerne so 2 Minuten schon mehr gehabt, ja. Aber ich sag mal, das mit der zweiten Sichtung kam ich damit besser klar. Normalerweise habe ich damit überhaupt gar keine Probleme, Christian, wenn Godzilla etwas weniger in seinem Film halt dessen ist. Damit habe ich ja Erfahrungen mit, richtig. Aber es war jetzt entsprechend oder ist jetzt so Godzilla X Kong The New Empire sozusagen, darauf möchte ich auch nochmal kurz ansprechen. Der Film ist ja jetzt rausgekommen. Godzilla feiert ja, wie gesagt, dieses Jahr sein 70-jähriges Jubiläum. Und wenn man, sag ich mal, unter dem Jubiläumsaspekt sagen würde, 70 Jahre Godzilla mit Godzilla X Kong The New Empire. Das passt nicht so ganz, weil wiederum Godzilla X Kong The New Empire ist ja mehrheitlich der Film von Kong. Weiter und so fort. Das ist er einfach wirklich, weil Kong hat mehr Screentime, ist mehr im Plot integriert, beziehungsweise wird mehr gezeigt und sonstiges. Godzilla ist zwar auch dabei, ja, aber entsprechend hätte man das sozusagen mit Minus One umdrehen müssen. Godzilla Minus One hätte quasi in diesem Jahr starten müssen und Godzilla X Kong hätte im letzten Jahr starten müssen, weil dann hätten wir genau 90 Jahre King Kong gehabt und jetzt dieses Jahr eben die 70 Jahre Godzilla. Dann wäre das, sag ich mal, mit dem Jubiläumsaspekt und den Screentime-Aspekten und sonst ist noch viel besser gelungen. Aber warum, weshalb, wieso die Verträge eben zwischen Toho und Legendary dann jetzt plötzlich so gehandelt wurden, dass es hieß, ja, stimmt schon irgendwie, aber dann, nee, wir müssen doch trotzdem ins Kino bringen und sonstiges. Ja, das ist dann schon jetzt für auch für mich als Fan und auch als Außenstehender, sag ich mal, der jetzt natürlich keinen Einblick in die Firmenpolitiken beider Konzerne dessen hat, wie gesagt, natürlich ein bisschen diffizil.
Ja, also da kann man auch sagen, wenn die beiden in den Schauspielkategorien für einen Oscar nominiert werden sollten, dann ist die Aufteilung definitiv Kong als bester Hauptdarsteller und Godzilla als bester Nebendarsteller. Das geht schon auf. Das ist mir auch aufgefallen. Der Kumpel, mit dem ich im Kino war, liebe Grüße an dieser Stelle an Steve, der ja auch schon öfter zu Gast war, der hatte sich danach irgendwie auch umgedreht zu mir und meinte, also irgendwie ist das ein King Kong Film gewesen, oder? So. Und dann ist mir das auch aufgefallen, so, ja, das ist der Titel ist ein bisschen, also diese Gleichberechtigung, die der Titel suggeriert, die habe ich im Film dann auch nicht gesehen. Das ist ganz klar
eine
Geschichte von Kong, in der Godzilla als mittlerweile guter Kumpel, ja, auch auftauchen darf, aber also ich mache sowas auch nicht so ganz an Screentime fest. Ich habe
nein, gelesen, ich auch nicht. Es ist halt nur so, Christian, wie gesagt, das ist halt, das können wir, wie gesagt, bei Kaiju Land dann nochmal auch ein ganz bisschen mehr ausklamüsern, weil dafür führt uns, wie gesagt, die Zeit und das führt auch, wie gesagt, im Referenzen und sonstigen Bereich einfach zu weit jetzt. Aber ich will wirklich nur sagen, Godzilla's Screentime, wenn er im Bilde ist, ist er wunderbar. Absolut. Genau, ja, ja, wie King Kong. Absolut. Klar. Aber es ist halt so, ich hätte trotzdem gesagt, ja, er hätte trotzdem 2 Minuten noch mehr haben können, um so auf 10 Minuten halt dessen zu kommen. Und das wäre auch in Ordnung so gewesen. Und wie gesagt, Screentime, diese Diskussion innerhalb des Fandoms ist ja leider seit 2004 sozusagen in der Diskussion. Also wir haben das jetzt, diese Diskussion um Godzilla's Screentime existiert erst seit 20 Jahren. Und das ist eine sehr, sehr mühselige und leider auch eine sehr einseitige nachhaltige und leider auch, muss ich jetzt auch für mich dessen nochmal sagen, sehr stupide Diskussion, weil normalerweise hat das nichts mit Godzilla, sag ich mal, mit der Screentime zu, sag ich mal, ist kein Qualitätsindikator. Ja, genau. Weil, wie du schon auch richtig gesagt hast, die Kaiju sind auch Projektionsfläche und weiter und so fort. Und wenn ihr Zweck, sag ich mal, mit 8 Minuten für Godzilla beispielsweise erfüllt ist, ist er damit erfüllt. Und ich sag's ja nochmal, ich kam ja mit der zweiten Sichtung damit auch besser wirklich mit klar. Bei der Erstsichtung, sag ich mal, war es ein kleines bisschen störend. Ich hätte mir, wie gesagt, diese 2 Minuten gewünscht, ja. Und ich bekam jetzt diese 2 Minuten nicht. Okay, ich hab's eben schlussendlich akzeptiert, so weiter und so fort, weil ich den Film eben noch ein zweites Mal eben habe sehen können. Weil, wie gesagt, für mich ist es auch wichtig, wenn die Kaiju sozusagen nur sinnlos sozusagen agieren, weiter und so fort. Und du hast dann, sag ich mal, ich übertreibe jetzt mal spontan, sagen wir mal, der nächste Monsterverse-Film, der dreht sowas von Kaiju Screentime auf, dass man wirklich sagt, Godzilla hat 45 Minuten, Kong hat meinetwegen nur 20 Minuten, weiter und so fort. Und das beides ergibt 65 Minuten. Und von diesen 65 Minuten ist der gesamte Spielfilm auch nochmal 115 Minuten. Das heißt ja also, dann haben der Menschenplot auch nochmal knappe nur 40 Minuten. Und ich sag mal, auch wenn man sagt, man ist Kaiju-Fan, ja, die Kaiju sind ja halt in dem Sinne zwar sicher, wir können sie sehr menschlich darstellen, ja, aber wo ziehen wir da die Grenze für die Vermenschlichung und gleichzeitig, ja, weil wir eben die menschlichen Charaktere sind, die wir ja auch brauchen als Zuschauer, um diese Größe und entsprechend dieses gottgleiche, mythologische und sonstiges erfahren zu können, die Godzilla und Kong halt dessen darstellen, dann würde ich sagen, wenn dann zum Beispiel 65 Minuten Screentime von Godzilla und Kong dessen existieren würden und sie haben dann gar keinen Sinn, sozusagen, dass man sagen könnte, oh, könntest du in die Hälfte kürzen und es würde trotzdem dasselbe hinauslaufen, dann muss ich wirklich sagen, dann wäre ich selbst als der lebenslange Kaiju-Fan, der ich halt nämlich bin, dann würde ich sagen, ja, dann mach das doch weiter und so fort. Ich sage es jetzt ganz ehrlich, sowohl ich bin wirklich Kaiju-Fan, wie gesagt, seit meinem 6. Lebensjahr. Und wenn dann wirklich aber trotzdem ich erkenne, die Kaiju-Präsenz hat gar keinen Sinn, weiter und so fort. Die Menschen müssen quasi mehr erklären oder mehr agieren oder sonstiges. Dann bin ich bereit dazu, das wirklich zu tun. Denn nochmal, Christian, die Filme, die japanischen Filme Kaiju Daisenso, also Befehl aus dem Dunkel im Deutschen, beziehungsweise eben Gojira Ibra Musura Nankai Daiketo, also das ist Frankenstein und die Ungeheuer aus dem Meer. Diese beiden Kaiju-Filme werden auch geradewegs von Fans so deswegen gelobt, nicht wegen der massiven Kaiju-Screentime, nein, sondern diese beiden Showa-Filme als Beispiel werden deswegen gelobt, weil wenn man die Kaiju komplett aus dem Plot eliminieren würde, du hättest trotzdem immer noch einen spannenden Film weiter und so fort. Weil die menschlichen Charaktere, die Story, die Musik, die Regieführung und sonstiges, das ist alles so gut geschrieben und gemacht, weiter und so fort, dass du weißt, du würdest die Kaiju jetzt gar nicht vermissen wollen, weiter und so fort. Und an diesem Punkt, sage ich mal, muss sich, finde ich, auch jeder Kaiju-Fan immer an die eigene Nase dessen fassen und sich wirklich fragen, ja, ist Screentime wirklich das Qualitätsmerkmal schlechthin? Und ich sage, nein.
Ich habe die Lösung. Die Lösung ist einfach Zeitlupe. Das muss ja irgendwie auch noch günstig produzierbar sein. Du machst so eine Ultra-Zeitlupe auf Godzilla, sodass so eine Bewegung, die normalerweise so eine Minute oder eine Szene, die eine Minute dauert, die bläst du dann auf, ich sag mal, so 10 Minuten und es passiert halt nichts. Dann hätten die Fans ja auch ihre, weißt du, der Film geht ja in 5 Stunden, davon sind ungefähr 30 Minuten interessant, aber die Fans können mit der Stoppuhr da sitzen und sagen, er läuft immer noch, er bewegt sich immer noch so. Das
Okay, ich verstehe dich, das ist ein sehr humoristischer Einfall jetzt. Also ich stelle mir das jetzt gerade vor, weil natürlich so ein gigantischer Organismus wie ein Kaiju-Titan, natürlich würde er sich halt dessen natürlich in der Realität natürlich langsamer halt dessen natürlich bewegen, weiter und so fort. Und dass man merkt, ja, hat sich jetzt diese eine Schuppe, hat sich jetzt wirklich bewegt. Genau.
Dann kann man noch rätseln, weißt du, da sitzt im Kinosaal und fragt dich, hat er sich bewegt? Und das ist, aber ja, nee, deswegen wollte ich wollte auch ein bisschen darauf anspielen, dass diese Ebene halt eben ja auch immer ein bisschen, ja, ob es jetzt nun 8 Minuten oder 10 Minuten oder 12 Minuten sind, das ist nicht, wie du sagst, ist nicht relevant. Ich hatte nur, also mir ist es auch aufgefallen und auch beim drüber nachdenken, dass einfach inhaltlich Godzilla jetzt auch nicht so viel, es ist ganz klar ein würde ich sagen, ein King Kong-Film. Das sagte der Regisseur wohl irgendwie auch in Interviews, dass der Bezug, sein Bezug mehr bei King Kong liegt und ne, dass man durch die Ähnlichkeit zum Menschenaffen, das habe ich auch im Kinosaal natürlich, ne, da kannst du mehr Emotionen, da kannst du auch eine gewisse Dramaturgie reinbringen. Kong, der verloren ist in seiner Welt und der seine Welt immer noch sucht und seine Zugehörigkeit sucht und
ja, natürlich.
Das kann man gut machen. Das funktioniert auch und deswegen wäre für mich eben, wenn wir schon diese Wunschliste an den nächsten Film anlegen, dann würde ich sagen, ja, so das ist auch eine hart zu knackende Nuss, glaube ich, dann Godzilla auch als Figur und als Charakter irgendwie interessant genug zu machen, dass er mehr ist als einfach nur Antagonist zu King Kong oder Hilfsmittel für King Kong, sondern dass er irgendwie für sich stehen kann und für sich auch irgendwie was tut, zu erzählen hat.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Das ist,
aber ich möchte, dass diese Nuss geknackt wird. Ich möchte jetzt beim nächsten Film auch sehen, dass man das versucht zumindest, etwas anderes nochmal zu machen.
Ja, kann ich verstehen, Christian. Und da bin ich ja auch vollkommen auf deiner Seite. Also ich sag schon mal jetzt als Wunsch neben Bernie und Trapper-Rückkehr, auch wenn ich mir sage, ja, ich mochte, wie gesagt, die beiden in dem Film. Also wenn ich jetzt wirklich ganz ehrlich bin, für meinen Wunsch für den nächsten Monsterverse-Film möchte ich definitiv auch Godzilla wie 2014 und 2019 wieder im Zentrum halt dessen haben. Also King Kong, meinetwegen, kann wieder auftauchen, aber er muss jetzt sozusagen die Rolle spielen oder beziehungsweise einen Szenenpart oder einen Inhaltspart dessen haben, wo er gerne dessen auftauchen kann, aber wo er, wie ich sage, jetzt nicht so im Zentrum halt dessen steht. Also das wäre mir schon wirklich wichtig und mir wäre es dann auch wirklich wichtig, nochmal zu sagen für dich jetzt, Godzilla vermenschlicht sozusagen, hier empfehle ich, wie gesagt, nochmal den Rückschluss eben auf die japanische Reihe weiter und so fort, denn man kann Godzilla, sag ich mal, trotzdem auf gewisse Art und Weise, soweit es geht, dessen nämlich Menschlichkeit, dessen nämlich auch erzählen, so weiter und so fort. Wir müssen nur uns halt dessen, das akzeptieren sozusagen, dass wenn er wirklich mal eine Geste halt dessen nämlich macht, so weiter und so fort, die eigentlich für Reptilien, Dinosaurier und blabla natürlich total unrealistisch, total sonst ist halt dessen ist. Weil nämlich alleine im 2014er beziehungsweise im 2019er haben wir ja schon gewisse anthropomorphische Entwicklungen halt dessen nämlich gesehen und wie soll ich sagen, die haben wir auch in diesem Film zum Teil, wie gesagt, zum Teil, natürlich. Also, wie gesagt, das möchte ich jetzt nicht extremst dessen wieder ausführen, weil das führt wieder leider zu weit. Also möchte ich nochmal darauf hinweisen, das können wir auch gerne für Kaiju Land dessen gerne nämlich aufheben. Aber es sei so viel, wie ich gesagt, man kann in diesem Sinne Godzilla wirklich diese Balance dessen schaffen. Sie ist aber nur deswegen so unglaublich schwierig für Hollywood sozusagen. Und das ist ja halt eben auch die Kritik von anderen Fans und Zuschauern weiter und so fort, weil Godzilla ist eine japanische Figur, beziehungsweise er ist, wie gesagt, eine japanische Erfindung, so weiter und so fort. Und man hat sich damit angefreundet, beziehungsweise man weiß, ja, Godzilla ist aus Japan, so weiter und so fort. Und auch deswegen hat man es, wie gesagt, so halt nämlich akzeptiert. Das heißt, diese ganzen Verrücktheiten, in Anführungszeichen, die bei Godzilla halt dessen auftauchen dürfen, weil sonst ist, ja, das ist typisch japanisch, weil es eben verrückt halt dessen ist, beziehungsweise verrückt heißt gleichzeitig japanisch. Und Hollywood heißt sozusagen immer geerdet heißt und sonstiges. Und jetzt haben wir mit dem Monsterverse und gerade erst recht mit diesem Film, wie ich sehen können, dieses in Anführungszeichen verrückte, typische japanische sozusagen, kann Hollywood mit dem richtigen Mann am Steuer, mit den richtigen Drehbuchleuten und sonstiges, kann er dessen auch, wie ich realisiert halt dessen nämlich werden. Wir müssen uns nur halt wieder darauf eben zurückbesinnen, wie ich es auch gerade gesagt habe, ja, was wünschen wir uns von Godzilla? Wünschen wir uns jetzt, wie ich in diesem Sinne, wie ich einen mehr wieder gedüster, geerdeten Godzilla? Oder wünschen wir uns in Anführungszeichen nochmal eine weitere Steigerung von Godzilla X Kong The New Empire in Sachen Verrücktheit beziehungsweise noch höheres Tempo oder sonstiges? Was wünschen wir uns persönlich nämlich da? Ich weiß nicht, was du dir jetzt wünschst. Vielleicht kannst du es ja gleich nochmal ein kleines bisschen spezifizieren. Aber ich persönlich kann nur sagen, für mich, dieser Film erinnert mich auch an den Godzilla Final Wars, den du ja auch gesehen hast. Erinnere dich vielleicht. Und deswegen wollte ich nur sagen, damit entsprechend sich nicht, dass dieses Momentum mit diesem schnellen, übertriebenen, in Anführungszeichen, Tod läuft, würde ich den Vorschlag in die Welt erstmal setzen. Der nächste Film, wie gesagt, muss definitiv Godzilla im Zentrum dessen haben, ja. Und er kann meinetwegen auch ähnlich verrückt halt dessen sein, so weiter und so fort, und auch leichtfüßig sein, theoretisch gesprochen. Also könnte ich mich mit anfreunden. Ich habe eine persönlich ganz andere Idee, aber das ist, können wir auch nochmal später diskutieren. Aber dann würde ich sagen, das Tempo doch ein ganz kleines bisschen doch wieder zurücknehmen, so weiter und so fort. Und dann, sage ich mal, eine noch bessere Balance dessen gefunden, dann kann man diese in Anführungszeichen Vermenschlichung von Godzilla beispielsweise auch positiv dessen darstellen und sonstiges. Also zumindest sehe ich das halt dessen so.
Ich nutze das mal als perfekte Überleitung zum letzten großen Thema hier in der Sendung. Wir versuchen ja auch immer ein bisschen uns vom konkreten Film loszulösen, weil du genau die richtigen Fragen stellst. So, wir wollen am Ende ja nochmal über die Filmreihe sprechen, über das Monsterverse sprechen, und wir tun es ja eben auch schon immer auf die Zukunft gerichtet, was wir uns vom nächsten Film wünschen. Ich würde nochmal so eine halbe Rolle vielleicht zurückmachen, weil ich den Film gerne noch kurz etwas einordnen wollte. Godzilla X Kong The New Empire. Wir haben schon ein paar Sachen gesagt. Also der Film ist jetzt 10, das ist der 5. Film im Monsterverse. Mhm. Wir sind jetzt 10 Jahre dabei in diesem Monsterverse. Wir haben jetzt eben neulich die erste Serie, die im Monsterverse spielt.
Live-Action-Serie, genau. Weil entsprechend Kong Skull Island hat ja auch eine Anime-Fortsetzung, hat es bekommen, die ja bei Netflix läuft, die heißt ja nur Skull Island. Die zählt ja auch dazu.
Genau, genau. Erstmal diese ganzen Faktoren, weil ich finde, das ist alles wichtig, um auch so auf die Zukunft hinzuarbeiten, wie es irgendwie weitergehen könnte, auch was für uns irgendwie vielleicht auch realistisch von einem weiteren Film wünschen. Denn zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist, glaube ich, noch keine Fortsetzung angekündigt.
Nein, noch nichts. Das kommt aber bestimmt in den nächsten 2, 3, 4 Wochen. Also denke ich mal persönlich.
Davon gehe ich auch ganz stark aus, weil die Fakten sprechen eigentlich für sich. Also was ich ja schon mal, glaube ich, erwähnt hatte jetzt hier in der Diskussion. Der Film ist in Anführungszeichen der günstigste produzierte in der Reihe mit schätzungsweise 135 Millionen Dollar Budget. Und wie es aussieht, wird er wohl auch der finanziell erfolgreichste in der Reihe werden. Und das sind ja eigentlich auch die besten Voraussetzungen für eine Fortsetzung, dafür, dass es halt weitergeht. Und darüber wollte ich halt auch nochmal so ein bisschen sprechen, weil du hast mehr Fakten und mehr Produktionswissen als ich. Aber wenn ich so mich zurückerinnere, ist doch auch dieses Monsterverse auch relativ organisch gewachsen. Also es gab den Godzilla-Film 2014, dann kam Kong Skull Island, und ich glaube, nach dem Kong-Film oder zu dem Kong-Film hat sich das doch, glaube ich, ergeben, dass die Filmrechte auf einmal wieder in einer Hand gelandet sind. Mhm. Und dann erst die Idee kam, okay, wir können die beiden Titan, Kaijus, Filmmonster doch mal in einem Film zusammenbringen, und dass dann sozusagen erst die Marschrichtung feststand. Da war, glaube ich, schon die Godzilla-Fortsetzung schon irgendwie auch in Vorproduktion, und dann haben wir jetzt ja die letzten beiden Filme, wo die beiden aufeinandertreffen. Also das ist ja auch schon mal alles etwas spezieller, wie diese Filmreihe entstanden ist, die ja eben nicht als Filmreihe von vornherein geplant war, wie es eben mittlerweile so gang und gäbe ist.
Richtig, dazu kann ich nochmal ganz kurz erinnern. Also, wie gesagt, der 2014er Godzilla-Film war erstmal, wie du schon richtig sagtest, als alleinstehender Film halt dessen geplant, sozusagen nur als Begleitstück der japanischen Reihe.
Und der Film hat düster und geerdet, und da hatten wir auch in der Diskussion diese ganze Verbindung zum Militär, und das hat ja eben auch, also auch die Machart des Filmes ist ja auch nochmal ganz anders. Godzilla, der ganz viel nur geteasert wird und sich auch ganz oft den Blicken der Kamera entzieht, und das ist einfach ein Film, der sich irgendwie auch innerhalb dieser Reihe sehr anders und sehr eigen anfühlt. So, das
ja,
muss ich auch
nochmal betonen. Ja, ist richtig, aber kurzer Rückschluss, das ist mit den Japanischen genauso. Sprich, du kannst, ich meine, du kennst ja auch das 54er Original, aber wie gesagt, wenn du weitere japanische Filme, die ja auch aus der Showa-Filmserie oder sonst ist halt dann ansiehst, dann wirst du genau dasselbe Gefühl dessen haben, dass du wirklich merkst, Moment, ist das jetzt wirklich dieselbe Welt, in der auch der 54er halt dessen passiert ist und sonstiges? Ja, ist es. Nur schon mal so viel gesagt. Aber eben nochmal kurz wegen dem Monsterverse jetzt aktuell. Also, Jedenfalls, wie gesagt, der 2014er sollte erstmal alleine stehen. Wie gesagt, halt eben als Begleitstück, beziehungsweise eben als wirkliches Remake, beziehungsweise Tribut eben an den 54er Godzilla. Natürlich aber auch Godzilla allgemein. So, und dann entsprechend war es auch so, dass man natürlich dann auch wieder bedingt durch diesen Erfolg natürlich auch ein King Kong Remake dessen machen wollte, ja. Da waren die, wie gesagt, die Rechte noch unterschiedlich, richtig. Aber man hat die, wie gesagt, die Rechte soweit halt nämlich bei Legendary dann bekommen können. Und dann hat man wirklich gesagt, gut, wir machen einen King Kong-Film weiter und so fort, aber mit dieser Organisation namens Monarch, die ja auch in dem 2014er Godzilla dessen aufgetaucht ist. Das war, wie gesagt, dann sozusagen der Schulterschluss. Und als dann entsprechend der Kong Skull Island definitiv dann produziert wurde, war damit sozusagen dieses Branding des Monsterverse sozusagen damit erfüllt und etabliert worden. Und man hat sozusagen es dann auch gleichzeitig so eine Art rückwirkendes Update natürlich gemacht. Ja, natürlich spielt auch der 2014er Godzilla in dieser selben Welt und sonstiges, weil ja auch der Kong Skull Island natürlich auch am Anfang seines Films ganz kurz nämlich auch nochmal darauf nämlich hinweist und am Ende natürlich auch nochmal. Und weil wir sozusagen, wie soll ich sagen, da hatte man dann auch das Marketing technisch so etabliert, ja, Godzilla und Kong sind halt eben jetzt diese beiden Hauptgesichter dieses Franchises, ja, aber man hat eben gemerkt, als nämlich Godzilla King of the Monsters damals 2019 halt nämlich gestartet ist, der Film ist ja von allen Monsterverse-Spielfilmproduktionen derjenige, der ja leider weniger eingenommen. Er ist kein Flop, wohlgemerkt, für mich und auch andere halt dessen gewesen. Für andere wiederum ja, aber das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Der Film ist leider von allen Monsterverse-Produktionen die Produktion zwar, wie ich schon auch in den vorhergehenden Sendungen schon gesagt hatte, der Film mit einer gewaltigen Referenzendichte, ja, auf jeden Fall. Und ich denke mir persönlich, vielleicht, wohlgemerkt, ist das ein Teil dessen, warum, weshalb, wieso der Film, sag ich mal, beim Generalpublikum vielleicht dessen nicht so gut angekommen sein könnte, weil eben dauert hier, wie gesagt, kloppt Referenz um Referenz raus, weiter und so fort. Also das ist ein Fanservice-Film ohne Ende. Und das mich hat es, wie gesagt, zwar gefreut, ja, aber ich kann verstehen, wenn jemand sagt, oh Gott, ich fühle mich erschlagen von dem Film. Das ist verständlich. Auch viele Fans, sag ich mal, deswegen ist der Film auch der umstrittenste des Monsterverse. Noch zusätzlich war es so, als der Film damals 2019 gestartet war, der hatte eine unglaubliche Konkurrenz durch Disneys Aladdin, glaube ich, dieses Live-Action-Remake oder so. Irgendwie war was davon. Und dann natürlich auch der Elton John-Biografiefilm Rocketman war ja auch noch zusätzlich gestartet. Also Godzilla hatte leider sozusagen Konkurrenten im Kino, die er hätte nicht besiegen können. So oder so. Das war dann entsprechend das Problem, weiter und fort. Hätte er einen ganz anderen Starttermin dessen nämlich gehabt, dann denke ich mir persönlich, wäre der Film auch finanziell halt dessen besser halt nämlich angekommen. Aber entsprechend war es so, natürlich war schon dieses, in Anführungszeichen, diese Zusammenführung der Charaktere Godzilla und Kong natürlich geplant. Und der kam ja dann natürlich dann 2021 dann schlussendlich in die Kinos, ja, aber was man gemacht hatte, war ja natürlich jetzt bei dem Godzilla vs. Kong, dass man dort eher auch den Fokus mehr auf Kong dessen gelegt hatte. Und jetzt noch einmal, das heißt, wir haben ein Ungleichgewicht in Richtung King Kong, weil eben er als Affe eben natürlich mit uns Menschen eben mehr verwandt ist und natürlich dadurch Gestik, Mimik und sonstiges halt natürlich exemplarischer dargestellt werden kann als durch Godzilla. Das habe ich ja verstanden, natürlich, richtig. Aber wenn das Monsterverse wirklich in Anführungszeichen Godzilla und King Kong in dem Sinne als beide Gesichter, als Status Quo, als wirkliches Gleichgewicht dessen beinhaltet haben soll, sage ich ja, ist es auch mein Wunsch, will ich jetzt sagen, nicht noch einen in Anführungszeichen dritten Film mit King Kong im Fokus? Nein. Also jetzt muss sozusagen das Gleichgewicht wieder in Richtung Godzilla so oder so nämlich schwenken und weiter und so fort. Dann haben wir nämlich drei Filme Godzilla im Fokus, drei Filme King Kong halt nämlich im Fokus und es ist alles Monsterverse. Also dann ist, sag ich mal, das auch okay so.
Das ist so harmonisch von dir formuliert und so sinnvoll und so, also würde ich auch so sehr unterschreiben und wäre auch so sehr mein Bedürfnis, deswegen wollte ich diesen Bogen nochmal ein bisschen aufschlagen. Mhm. Ich wette aber nicht drauf. Weil du hast das nämlich in deinen eigenen Ausführungen, hast du dich quasi aus Hollywood-Sicht, hast du dich schon selbst widerlegt. Weil der letzte Film, der eben Godzilla im Fokus hatte, ist eben derjenige, der trotz Pandemie auch, muss man sagen, der am wenigsten erfolgreichste war. Ja, also der Godzilla vs. Kong, der in Zeiten der Pandemie rauskam und damals auch in den USA zum Starttermin per Streaming sofort verfügbar war. Das war dieses Jahr 2021. Da hat Warner Brothers ein Jahr lang alle Kinofilme, die ins Kino kamen, auch parallel auf der eigenen Streaming-Plattform präsentiert. Und selbst dieser Film war noch erfolgreicher als Godzilla King of the Monsters. Und ich habe ein bisschen die Befürchtung und den Eindruck, dass Hollywood nachgerechnet hat, ich habe die Tabelle hier auch vor mir in der Wikipedia, und sagen wird, so unterm Strich sind halt die Filme am erfolgreichsten, in denen halt Kong im Titel auftaucht, und deshalb müssen wir dafür sorgen, dass es beim nächsten Film ebenfalls der Fall sein wird. Und da bin ich so ein bisschen, also ich würde mir auch wünschen, ich bin eher ein Godzilla-Fan als ein King Kong-Fan, und ich fand jetzt auch Godzilla x Kong, da hatten wir im Vorfeld schon so ein bisschen drüber gesprochen, vielleicht werden wir da auch bei Kaijuland noch mal ein bisschen mehr drüber sprechen. Meine Probleme oder meine Ernüchterung trotz Spaß und trotz gutem Kinoerlebnis war irgendwie das Gefühl von, also irgendwie habe ich da jetzt nichts fundamental Neues erlebt, und irgendwie hat mich das alles zu sehr an den vorherigen Film erinnert. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Errungenschaften dieses Filmes bereits die Errungenschaften des vorherigen Filmes irgendwie waren. Die beiden treffen aufeinander und dann anstatt irgendwie nur sich gegenseitig zu verdreschen, müssen sie jemand anderes verdreschen, und das tun sie hier nochmal im Schnelldurchlauf, und Kong steht halt viel mehr im Fokus, ist für mich so, ja, und also deswegen finde ich auch diese ganze Reihe so interessant, deswegen wollte ich auch diesen Bogen nochmal schlagen, so diese organisch gewachsene Reihe, die nach 10 Jahren ja immer noch besteht und mit diesem Film wahrscheinlich erfolgreicher denn je. Man scheint eine Formel gefunden zu haben, und was ich eben auch gut finde, weißt du, es ist halt nicht nach dem zweiten Godzilla-Film King of the Monsters hat man jetzt nicht gesagt, wir machen jetzt hier Schluss, ne? Also der Film war ja eigentlich, glaube ich, also Godzilla vs. Kong sollte, glaube ich, auch dichter an Godzilla King of the Monsters rauskommen, dann kam, glaube ich, die Pandemie
2020, dazwischen. Genau, 2020 sollte das ursprünglich sein, wegen auch den vertraglichen Bedingungen, aber wie du schon richtig sagst, die Pandemie Covid-19 kam halt einfach dazwischen.
Genau, und das macht es ja eben auch so interessant, dass halt diese Filmreihe sich so entwickelt hat und dann eigentlich mit King of the Monsters so einen Dämpfer bekommen hat, wo ja eigentlich auch, glaube ich, viele andere Studios oder auch in anderen Situationen hätte man wahrscheinlich viel mehr die Reißleine noch gezogen. Aber Godzilla vs. Kong war schon in der Pipeline, wurde schon gedreht, war schon in der Nachproduktion. Also man hatte gar nicht den Zeitraum, um da jetzt noch irgendwie groß drauf zu reagieren. Und dann, das finde ich halt eben so spannend dabei, dann ist Godzilla vs. Kong auch trotz der widrigen Umstände auf einmal im Verhältnis so erfolgreich, dass man merkt, oh, irgendwas haben wir hier gefunden. Also irgendwie scheinen wir hier auf Gold gestoßen zu sein, was wir vorher noch so 1, 2, 3 Filme gesucht haben, haben wir jetzt gefunden. So die Formel ist entdeckt, und deswegen hat man mit Godzilla x Kong, glaube ich, eher an dieser Formel weitergearbeitet und in Nuancen vielleicht irgendwie etwas getan, anstatt jetzt nochmal fundamental etwas komplett Neues irgendwie zu erfinden. Und ich erwähne das nur so doll und lobe das auch so sehr, weil wir sind, glaube ich, oder viele Leute sind, wenn man an die Kinokassen guckt, recht müde geworden, was, ich sag mal, die bisher erfolgreiche Blockbuster-Formel angeht. Und das sind ganz besonders Superheldinnen im Kino. Da floppt ja ein Film nach dem anderen. Und ich habe da ganz viele Thesen, aber ich glaube, dass eben auch, also Marvel ist auch selber schuld. Ich glaube, dass die Pandemie auch ein Faktor ist, der da mit reinspielt. Ich habe aber auch das Gefühl, dass die Leute wieder was anderes suchen. Und ich glaube, dass das auch ein Grund ist, warum Godzilla vs. Kong, aber eben jetzt auch Godzilla x Kong so erfolgreich sind an der Kinokasse, weil das trotz Filmreihe sehr leicht konsumierbare Filme sind. Also man kann Godzilla x Kong jedem Menschen auf dieser Welt empfehlen und sagen, wenn du Bock hast auf ein gutes Kinoerlebnis, wenn du Bock hast auf Popcorn, wenn du Bock hast auf Action, ja, das Kinojahr 2024 bietet ohnehin nicht viel aufgrund von Streiks, so der Markt ist ein bisschen leer. Und wenn du Bock hast, dann guck dir den Film an. Du musst nichts anderes gesehen haben. Du musst nicht vorher 3 Serien, 5 Filme, 2 Fortsetzungen, Querverweise, 5-mal Wikipedia durchlesen, sondern der Film kann für sich selbst stehen und sprechen. obwohl er Teil einer Reihe ist und obwohl du natürlich mehr von hast, wenn du auch die anderen Filme gesehen hast. Aber die Art und Weise, wie diese Reihe und dieses Filmuniversum, was, glaube ich, den Begriff Universum eher klein schreibt, das alles macht und herangeht, ist im Jahr 2024 auf einmal genau das Richtige, glaube ich, für diesen Sommer, für dieses Kinoerlebnis, für das Publikum. Und da kommt, glaube ich, so eins zum anderen. Und deswegen glaube ich schon auch, dass es weitergehen wird. Und das finde ich auch spannend. Das ist ja auch eine Filmreihe, die ja eigentlich mit jedem Film, mit den letzten drei Filmen eigentlich so, also King of the Monsters war so gesetzt und Godzilla vs. Kong war irgendwie auch gesetzt. Aber jetzt Godzilla x Kong war ja erst durch den Erfolg des vorherigen Filmes angekündigt und geplant. Und vielleicht ist das auch eine sehr gesunde Art und Weise, so eine Filmreihe zu machen oder ein Filmuniversum aufzubauen, was Marvel damals ja auch gemacht hat, zu sagen, ey, wir haben vielleicht ein Ziel, aber wir müssen wirklich mit jedem Film auf dem Weg dahin auch abliefern und können uns nicht hinsetzen und den Leuten irgendwie 5 Filme versprechen und weißt du, also das, wie sagt man, die Kuh von hinten, nee, das Pferd von hinten aufzäunen, also sozusagen sagen so, in 10 Jahren wird sich das alles mal lohnen, was wir hier vorhaben, sondern du musst auf dem Weg dahin auch schon abliefern. Und ich glaube, dass man besonders mit Godzilla vs. Kong und Godzilla x Kong auch dort angekommen ist und eben nicht, deswegen bin ich halt sehr gespannt, auch was, ob was, also was angekündigt wird. Ich glaube, der größte Fehler, den man machen kann, ist jetzt irgendwie die nächsten 3 Filme zu präsentieren und davon auszugehen, dass in 5 Jahren das immer noch so flutschen wird, sondern pro Film denken und machen und immer die Hoffnung im Hinterkopf haben, vielleicht dürfen wir noch mehr machen, aber auch die Leute nicht zu überfordern. Und ich habe das Gefühl, dass dieses gesamte System, wie dieses Monsterverse funktioniert, das sich so 10 Jahre durchgerettet hat, gerade jetzt eigentlich am richtigen Zeitpunkt zündet. Was denkst du dazu?
Also ich denke erstmal dazu in Bezug auch auf jetzt die aktuellen Neuigkeiten, die wir ja auch gerne ganz kurz erwähnen sollten. Also heute beziehungsweise gestern entsprechend ist es ja so angekündigt worden, dass Monarch Legacy of Monsters eine 2. Staffel bekommen soll, sowie auch natürlich soll es sogar Spin-offs halt dessen geben. Also das wurde, wie gesagt, jetzt angekündigt. Das heißt also, man darf gespannt halt dessen sein. Und ja, ich stimme dir in dem Sinne soweit zu, dass sie natürlich sehr behutsam natürlich jetzt agiert haben. Aber ich möchte doch jetzt die vorsichtige Stimme trotzdem jetzt wieder erheben und sagen, ja, auch wenn jetzt das Monsterverse dessen sozusagen, wie ich, als einziges Cinematic Universe momentan, würde ich vielleicht, sag ich mal, die Leute dessen fasziniert und die Leute auch, also außerhalb des Fandoms, sag ich mal, in diese Filme reingehen, diese Serien sich angucken und sonstiges. Das ist schön und gut. Ich möchte trotzdem zur Vorsicht dessen mahnen, dass nämlich, wie soll ich sagen, diese, wie du es gerade sagtest, diese Fehler, die Marvel begangen hat, dass die jetzt auch trotzdem bei Monsterverse passieren könnten. Ich hoffe, dass sie es natürlich nicht tun, aber die Gefahr besteht natürlich, dass jetzt auf einmal zu viel gewollt wird und dann wird auch, wird genau auf derselben Schiene verfahren. Das heißt, es wird angekündigt und dann kommt nichts hinterher oder wenn was kommt, dann ist es leider nur halbgar oder gar nicht. Und das muss ich wirklich jetzt sagen, obwohl ich, wie gesagt, schon am Anfang dieser Sendung gesagt habe, ja, es sind trotzdem goldene Zeiten als Kaiju-Fan und sonst ist das stimmt, ja. Aber ich möchte dann doch wirklich sagen, weiter und so fort, ich möchte lieber, dass die Leute sich bei Legendary und bei Toho wirklich immer zu Gesicht dessen führen. Kaiju hatten immer ihre Popularitätsphasen mit einem Hoch und einem Tief. Weiter und so fort. Es ist immer eine Achterbahn gewesen. Und momentan sind wir an einem Höhepunkt, ja. Aber irgendwann werden die Leute die Kaiju außerhalb des Fandoms, wohlgemerkt, nicht mehr sehen wollen. Dann bricht die Haupteinnahmequelle weg. Zwangsläufig. Es wird irgendwann soweit kommen. Ich kann natürlich jetzt nicht prognostizieren, wann das soweit passiert, aber es wird zwangsläufig halt dessen passieren, weil das ist die Geschichte, die, wie gesagt, 70 Jahre Godzilla, 91 Jahre King Kong haben uns diese Kurven von Erfolg und in Anführungszeichen Misserfolg immer dessen gezeigt. Immer. Es ist immer dasselbe Muster. Und der Mensch ist ein Wesen, das sich auch in Mustern dessen bewegt. Und deswegen, Christian, sage ich nur persönlich, ich wünsche mir natürlich auch gerne mehr Content, ja, Aber ich wünsche mir aber auch wiederum, dass die Leute, die meinen Content halt dessen produzieren, sich auch dieser Gefahren dessen bewusst sind, erst einmal so. Dann ist aber noch das zweite Level ist entsprechend auch vielleicht für dich nochmal interessant. Wir hatten ja schon, das hatte ich auch ganz kurz angesprochen, die Kaiju, also Godzilla und Kong in dem Film sind ähnlich, wohlgemerkt, wie Superhelden. Diese in Anführungszeichen Marvel-Fizierung, sag ich mal, auch das kann man natürlich in früheren Filmen, sag ich mal, finden und sonstiges, ja, aber ich wünsche mir auch hier, dass Godzilla, Kong und die weiteren Kaiju-Titanen in Anführungszeichen nicht, in Anführungszeichen, zu sehr, was das Monsterverse jetzt angeht, so sehr Marvel-fiziert sozusagen werden, dass sozusagen nur visuell ein Unterschied nämlich existiert. Denn ich gebe jetzt nochmal das prominente Beispiel. Godzilla und King Kong werden auch gerne von Fans gleichgestellt mit Superman und Batman. Weiter und so fort auch. Und deswegen wollte
ich... Da muss ich aber ganz dringend nachfragen, wer es wäre.
Das ist immer mal unterschiedlich. Das ist meistens ist es so, dass Superman mit Godzilla
alles gut, dann bin ich beruhigt.
Und dann entsprechend King Kong ist dann Batman, aber entsprechend ab und zu ist es aber auch mal andersrum. Und deswegen wollte ich nur sagen, in Bezug auf diese Gleichung, wollte ich nur sagen, wenn man das, sag ich mal, täte, sag ich mal, wenn man das wie ich extremisiert sozusagen, dann besteht für mich, also ich, Henning Strauß, sage das jetzt, dann, dass dann Godzilla wie King Kong trotz aller ihrer Ambivalenz, die sie innehaben, dass sie dann sozusagen nur eine Kopie von Superman und Batman beispielsweise werden würden. Und das persönlich möchte ich nicht. Ich möchte persönlich, dass Godzilla und King Kong in ihrer Ambivalenz halt dessen bestehen bleiben, ja. Aber nicht, dass die jetzt zu in dem Sinne nur einen Dinosaurier beziehungsweise Gorilla mäßigen Superman beziehungsweise Batman halt dessen wie ich werden, weiter und so fort. Weil wenn das dieser Zeitpunkt nämlich erreicht ist, das wäre dann nämlich ein kreativer Tiefschlag und das wäre ein Schlag ins Gesicht dieser Charaktere, die uns, wie gesagt, diese ganzen Dekaden schon, wie gesagt, begleitet haben, weiter und so fort. Die müssen ein Unterscheidungsmerkmal halt das nämlich haben, damit die auch, wie gesagt, beim normalen Publikum halt nämlich ankommen können, weiter und so fort. Denn nichts wäre jetzt fataler, sage ich mal, wenn sie jetzt wirklich in Anführungszeichen das alles täten, wie du es gerade gesagt hast, sprich noch mehr ankündigen würden, beziehungsweise und dann wird es nicht kommen oder es kommt nur halb gar oder gar nicht gar oder es ist dann in dem Sinne so in Anführungszeichen geklaut beziehungsweise schlecht transferiert und sonstiges, dass Godzilla und King Kong nicht mehr Godzilla und King Kong halt dessen nämlich sind, das möchte ich einfach persönlich nämlich nicht. Das wäre Gift. Das wäre wirklich Gift. Ja.
Also spannende Ausführung und das weckt meine Fantasie und ich kann mir Godzilla sehr gut in einem roten Cape vorstellen. Also auch da, die Wunschliste für den nächsten Film wächst, anstatt zu schrumpfen. Aber das, das bin ich. Du hast vollkommen recht. Das ist nämlich auch noch ein Punkt, den ich glaube, warum vielleicht auch King of the Monsters Schwierigkeiten auch an der Kinokasse hatte, weil im Jahr 2019 war die Kinowelt, die Popcornwelt komplett in der Hand von Marvel. Das war das Jahr von Avengers Endgame. Weißt du, du hast ja auch mitgekriegt, der Film ist zu der Zeit der erfolgreichste aller Zeiten geworden, hat sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Avatar geliefert. Der hat das Kino kulturell, popkulturell, hat dieser Film das Jahr komplett beherrscht. Und das meine ich nämlich auch mit dem perfekten Zeitpunkt gerade, weil diese Dominanz auch von Marvel gerade fällt und einfach wieder ganz, ganz viel Sauerstoff an der Kinokasse freigibt für andere Dinge. Und eben, also die Leute haben ja immer noch Interesse an Popcorn und Actionkino und Leichtfüßigkeit und 3D und Effekten und das ist ja alles nicht weg. Also die Leute rennen jetzt nicht in das nächste Kriegsdrama oder in das nächste Krebsdrama oder sowas. Das Publikum ist ja immer noch da und die Interessen sind ja auch immer noch da. Es fehlt halt, glaube ich, gerade es fehlt halt Marvel, die genau das perfekt bedienen. Die haben ihre Probleme und ich glaube auch die Geschmäcker haben sich vielleicht ein bisschen verändert und die Leute sind, glaube ich, auch nach der Pandemie in gewisser Weise auch, ja, es hat sich, glaube ich, auch bei den Leuten ein bisschen was verändert. Wofür geht man noch ins Kino? Was will man noch sehen? Wie will man es sehen? Da sind, glaube ich, auch ein paar Sachen, die halt nach so ein, zwei, je nach persönlicher Präferenz, wie lange man vielleicht auch nicht mehr im Kino war, da hat sich, glaube ich, einfach was verändert. wofür man jetzt wieder ins Kino gehen will. Und dann ist die Frage, ob du den, weiß ich nicht, 35. Teil einer Mega-Reihe, die irgendwie 15 Jahre alt ist, oder willst du einfach sehen, wie der Affe den Dino prügelt und im besten Fall sogar noch zusammen auf den viel größeren Affen prügelt. Also das ist halt was anderes so. Und du hast auch vollkommen recht. Ich glaube, die größten Fehler, die man machen könnte, wäre jetzt, das Marvel von vor 15 Jahren versuchen irgendwie zu kopieren, weil das ist halt auch vorbei. Das sehen wir ja auch gerade. Und ich finde es auch so spannend beim Monsterverse, wenn man mich jetzt auch fragen würde, so was macht denn die Filmreihe aus? Also nimm jetzt mal Godzilla und nimm mal King Kong weg. So die beiden Stichworte darfst du nicht nennen, wie bei Tabu. Wie würdest du das Monsterverse beschreiben? Und mir fehlen da, glaube ich, echt die Worte. Weil was, also es ist halt so zentral um diese beiden, Titanen herum gestrickt. Und eben die letzten beiden Filme, die beide zusammenbringen, scheinen ja auch so diese neue Formel gefunden zu haben. Deswegen könnte ich auch gar nicht sagen, was ist jetzt naturgemäß die nächste Entwicklung? Wie geht's irgendwie weiter? Was macht diese Filmreihe aus? Weil die eben auch so unterschiedlich ist. Mhm. Und ich glaube, dass da auch eine Chance drin besteht, zu sagen, wenn man sich hinsetzt und wenn man seine Hausaufgaben macht, so, und vielleicht eben auch mal wieder ein bisschen etwas Überraschung mit in die Formel holt, so, dann könnte das auch durchaus beständig sein und Beständigkeit zeigen, weil ich weiß nicht, ob du dich dran erinnern kannst an das Dark Universe.
Ja, das war da mit der Mumie und den klassischen Universal Horror wollten sie ja eins, das richtig aufgezogen haben, aber das ist ja mit der Mumie, mit diesem Tom Cruise Film ja so gnadenlos gefloppt, dass danach sozusagen sofort wieder Schluss war.
Ja, und also es gibt halt irgendwie ein Logo und es gibt halt irgendwie ein Photoshop-Bild von allen möglichen Leuten, die dort hätten auftauchen sollen, und es gibt halt einen Film. So, und man hat aber vor diesem Film hat man sich hingestellt, hat gesagt, wir rufen das nächste Universum aus, und das meine ich halt mit Versprechen, weißt du, das ist halt super peinlich, wenn sozusagen gleich das nächste Ding halt so floppt und das Publikum einfach komplett sagt nein, so, dann stehst halt da mit deiner großen Ankündigung und deinen tollen Plänen, aber hast halt vergessen, einen guten Film zu machen. Und also die Befürchtung habe ich jetzt nicht unbedingt beim Monsterverse, weil da hat man schon 5 im Rücken und ist seit 10 Jahren dabei, und das wäre schon sehr peinlich, wenn das jetzt passieren würde. Aber ich frage mich halt eben schon, wo die Reise hingehen kann, und finde es auch da, das wollte ich auch noch ganz kurz erwähnt haben, weil du auch von der Serie gesprochen hast, da haben wir auch einen Podcast zu gemacht. Ich finde das auch sehr erfrischend, dass die Serie jetzt keine Notwendigkeit für diesen Film darstellt. Ich war ein bisschen enttäuscht, dass ich so dachte, hätte vielleicht doch die ein oder andere Person mal irgendwie auftauchen dürfen, so einen kleinen Cameo-Auftritt oder so. Also eine gewisse Verbindung hätte ich mir erhofft, aber ich finde es trotzdem auch gut zu sagen, weißt du, mach dir keine Sorgen, du musst jetzt nicht noch irgendwie 2 Staffeln Serie gucken und brauchst noch 3 Streaming-Anbieter, um das hier zu verstehen, was du eigentlich gerade im Kino siehst. Also
ja, wir können ja gerne, wie gesagt, was das Thema mit der Verbindungsdingenskirchen angeht, natürlich bei Casualand nochmal halt auch definitiv nochmal halt nämlich im Detail halt dessen nämlich besprechen, weil das führt jetzt auch leider, muss ich ja sagen, will ich halt nämlich zu weit. Aber wenn du fragst, ja, wie könnte das Monsterverse halt dessen nämlich ohne Godzilla und King Kong halt dessen funktionieren. Also ich sag mal, wenn wir jetzt mal nur die Prämissen, sag ich mal, des 2014er und von Sky Island halt dessen nehmen, also sprich die Entdeckung von Sky Island als unbekannte Insel, beziehungsweise die mysteriösen Audiosignale, die halt entsprechend Brody auffängt und entsprechend zu entschlüsseln versucht, also diesen Mysteriumsfaktor. Ich sag mal, das alleine könnte natürlich auch eine schöne Geschichte bilden, aber es wäre natürlich jetzt kein Aspekt für ein Cinematic Universe um Godzilla und King Kong, sondern das wären dann wirklich Einzelfilme, Einzelgeschichten, wo man beispielsweise wirklich sagt, ja, man möchte erstmal wissen, wir empfangen irgendwelche komischen Signale, und da setzt sich jemand dann hin und will erforschen und guckt nach, was das halt nämlich ist. Der Typ wird in Anführungszeichen, wie es so häufig halt dessen ist, für nicht für voll genommen. Seine Seriosität wird angezweifelt und eben die Familie kommt dazu. Es könnte, wie gesagt, dann ein Drama daraus halt nämlich entstehen, um, wie gesagt, diese Entdeckung, wie auch immer, und dann entsprechend stellt sich auch diese Entdeckung als real dessen heraus, weiter und so fort, um das halt sich dadurch wiederum nicht nur das persönliche, sondern auch das globale Umfeld wiederum halt dessen ändert. Aber natürlich auch dieser selbe mysteriöse Faktor, wenn es darum geht, ja, eine Insel, ja, die ist gerade frisch neu, hat noch nie jemand zuvor gesehen oder sonstiges, wer lebt da, was lebt da, sonstiges, da wollen wir jetzt mal hin oder so. Und wie gesagt, das ist zwar natürlich im Kern sozusagen dann wieder dasselbe, richtig, aber man könnte es anders, sag ich mal, auf dessen nämlich ziehen, dass zum Beispiel wirklich, sagen wir mal, für den 2014er Godzilla mit den Signalen, das ist nur stationär, da ist er, wie gesagt, in seinem Haus die meiste Zeit, wie auch immer, dass auch wenn das Signal, was weiß ich, wo er dessen herkommt, er kann das mit seinen Instrumenten, sag ich mal, dann aufspüren, ja, aber mit der Insel, da ist es dann wirklich wichtig, mit dem Schiff zum Beispiel hinzukommen oder mit dem Flugzeug oder sonstiges, und das ist dann halt eben schwierig, dass man dahingehend sagt, ja, ich muss das erstmal chartern, ich muss das organisieren und was weiß ich, wie noch alles, ja, und dann kann man das Ding finden oder auch nicht, und wie auch immer, ja, das ist richtig. Aber wie gesagt, das wären Einzelgeschichten, das wären nur in diesem Sinne Mystery-Thriller, aber nicht natürlich Tribute an das Kaiju Ega beispielsweise, das stimmt schon.
Nächster Schritt, nächste Ebene, wie du das gerade so schön beschrieben hast, könnte dann ja vielleicht der Weltraum sein?
Ja, natürlich, weil entsprechend King Ghidorah kam ja auch aus, oder kommt ja auch aus dem Weltraum, dass man natürlich erforschen könnte, sag ich mal, ein potenzieller Geburtsort, warum nicht, beziehungsweise Kaiju aus dem Weltall sind ja so oder so in diesem Sinne natürlich immer sehr häufig in Japan anzutreffen gewesen, und das, sage ich mal, könnte natürlich halt dessen auch jetzt passieren, nur ich frage mich da hier jetzt ganz ehrlich, weil wir ja schon mit Monarch Legacy of Monsters, die Axis Mundi haben, also sprich diesen Ort in der Hohlerde, wenn es überhaupt die Hohlerde ist, also ich sag mal, ich persönlich gehe ja davon aus, dass dieses Axis Mundi natürlich nur ein Teil der Hohlerde eben ist, aber nicht komplett die Hohlerde, weil dort die Zeit ja eben anders geht, dass hoffentlich diese Fantasy-Situation sich nicht so weit halt nämlich gestaltet, dass sie dann wirklich sagen, ja, um in den Weltraum zu kommen, müssen wir in die Hohlerde fliegen oder so. Nein, also das wäre ein bisschen blöde, weil entsprechend, wir haben ja schon mit der Hohlerde auch die Wurmlöcher sozusagen schon drinne, durch die sich eben die Titanen auch eben wie Godzilla halt dessen bewegen können. Aber deswegen würde ich sagen, wenn wir den Weltraum halt dessen als nächstes Level dessen herkriegen sollten, dann sollte es ähnlich halt dessen, so, also ich muss es jetzt, ich nenne es nur als Beispiel, können wir ähnlich halt dessen fungieren wie mit Alien, das oder mit einer irgendwie einer anderen Methodik, dass man erstmal, wie gesagt, wie ich Exoplaneten halt dessen nicht nur visuell vom Menschen dessen wie gesagt, sehen kann oder zumindest errechnen kann, sondern dass man wirklich auch mit Hilfe einer Sonde will ich darauf diesen Exoplaneten halt dessen kommt und stößt und dort eben, wie gesagt, so ein komplett fremdes Ökosystem halt dessen feststellen kann und sich dadurch meinetwegen die nächste Bedrohung dann auf die Erde machen könnte, weiter und so fort, um es dann noch auch auf typisch Hollywood-Ebene beziehungsweise typisch westlicher Erzählstruktur halt dessen, sage ich mal, so hinzuarbeiten. Und das muss ja noch gar nicht mal jetzt dessen heißen, dass wir jetzt auch definitiv humanoide Außerirdische benötigen zu diesem Zeitpunkt. Da würde ich, sag ich mal, persönlich noch mit ein bisschen mit Monsterverse warten. Aber dass man zum Beispiel sagen könnte, ja, wir haben jetzt zum Beispiel einen Planeten gefunden, wo auch beispielsweise King Ghidorah war oder zumindest einen Geburtsort von King Ghidorah finden könnte, beispielsweise. Oder eben für einen anderen Kaiju-Titan, wie auch immer, der in Japan natürlich schon länger aktiv halt dessen ist, dass man dessen Ursprung damit halt nämlich erklären könnte. Alter, und zwar der, wie gesagt, dann auch einen weltraumbasierten Ursprung halt dessen nämlich hat, aber wie gesagt, ob der Weltraum, wie gesagt, im Monsterverse sozusagen dann will ich diese Bedrohung, beziehungsweise diese Bedeutung dessen auch gewinnen kann, wie er im japanischen Original dessen innehat, das kann ich persönlich jetzt auch für das Monsterverse dessen nicht abschätzen, also es wäre eine mögliche Entwicklung und ich denke mir, sie wird, also solange das Monsterverse existiert, denke ich, wird das auch irgendwann halt dessen kommen, aber ich denke mir, also dazu müsste das Monsterverse auch jenseits eines sechsten Spielfilmes halt dessen existieren, denn ich denke mir persönlich dieses, dass der Weltraum für das Monsterverse, sage ich mal, vielleicht wohlgemerkt, auch nie angetastet werden könnte, weiter und so fort, und dass es deswegen in Anführungszeichen vielleicht dann auch dadurch bestehen lassen könnte, wenn man es sozusagen nur auch auf der Erde sozusagen dessen lässt. Obwohl man ja, wie gesagt, dieses außerirdische Element durch King Ghidorah dessen nämlich hat. Aber ich meine ja nur.
Ja, ich fange jetzt auch nur an zu fantasieren, weil ich glaube, wir sind uns einig, wir wollen, oder ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wir uns einig sind, wir wollen auch noch ein bisschen was anderes da drin haben. Also ich hätte jetzt keine Lust, Godzilla Y Kong The Next Empire in 3 Jahren im Kino zu sehen und da stellt sich raus, ups, es gibt noch eine andere Ecke in der Hohlerde, die haben wir bisher noch nicht gesehen und ups, da ist noch mal ein ganz anderer Affen-Tribe unterwegs, der noch größer ist als Kong oder 2 Affen, Zwillingsaffen, die noch größer, also weißt du, was ich meine? Also diese ausgelutschte Art von höher, schneller, weiter, aber alles irgendwie auf dieselbe Art und Weise, da hätte ich jetzt irgendwie nicht so viel Bock drauf. Also ich hätte schon irgendwie Bock auf, da muss noch mal irgendwie ein bisschen was anderes passieren. So.
Ich kann dich ja verstehen, Christian, was das halt nämlich angeht, aber vielleicht ist das auch schon, wie ich, auch eine gute Überleitung nochmalig für den Kaiju Land Podcast. Die Hohlerde, sag ich mal so, die ist ja gerade eben auch nochmal durch dieses Axis Mundi, diesen Part mit dem Zeitverschiebungen, natürlich mysteriös, so oder so. Dann haben wir natürlich aber auch noch nicht abgeklärt mit der Hohlerde, mit Godzilla King of the Monsters, mit Godzillas ursprünglichem Territorium, seinem Tempel dort. Ist das jetzt Hohlerde oder ist es nur eine vorgelagerte Höhlensituation halt dessen gewesen und wie auch immer? Und ich sag mal, vom rein geografischen Standpunkt, für dieses absolut fantastische, aber sowas von unrealistischem Konzept der Hohlerde, denke ich mir, sich ja, wir haben dort Gebirge, wir haben dort entsprechend Natur, weiter und so fort, ja, aber dass man diese Natur, sage ich mal, weiter erforschen müsste, finde ich, ist doch klar, denn entsprechend, wir müssen doch auch zum Beispiel, wie ich erst einmal erklären, sage ich mal, Achtung, Spoiler jetzt nochmal, die Eevee-Zivilisation, die dort in der Hohlerde lebt, die ja dann auch, wie gesagt, die Eevee müssen ja irgendwie auch ein Mittel gefunden haben, von dieser Hohlerde zum Beispiel nach Sky Island halt dessen zu kommen, beziehungsweise weil die ja, die haben zwar eine gewisse Form von Technologie entwickelt, wie wir ja dank Godzilla X Kong The New Empire wissen, ja, aber diese Technologie haben die nur in der Hohlerde, nicht auf Sky Island dessen gehabt. Was ist dann der Ursprung der Menschheit sozusagen? Also wie ist dann der Mensch sozusagen entstanden, beziehungsweise wie konnten überhaupt dann die Titanen als solche halt dessen nämlich entstehen? Was ist dann deren natürlicher Ursprung, so weiter und so fort? Weil, wie soll ich sagen, wir bewegen uns zwar im Rahmen des Fantastischen, aber typisch westliche Lesart möchte ja auch wissen, wo kommen diese gewaltigen, gottähnlichen Kreaturen eigentlich her? Wieso sind sie so groß? Was ist der Ursprung ihrer Größe? Und so weiter und so fort, dass der Mensch diese Neugierde, der will er ja auch irgendwie befriedigen. Und wie in Godzilla vs. Kong schon natürlich gezeigt und im Plot mehr als deutlich gesagt, es wird der Zeitpunkt halt nämlich kommen müssen, zwangsläufig, dass der Mensch, weil er ja auch eine Kontrollinstanz in seinem Bewusstsein dessen hat, dass er versucht natürlich diese Hohlerde für sich zu erschließen, dass das natürlich auch wiederum eine Quelle für Konflikte halt dessen darstellt. Dass man, also ich denke mir, das muss in diesem Sinne natürlich auch nochmal, denke ich, behandelt werden, dass man hier beispielsweise auch wieder bewusste und auch gut dosierte beziehungsweise auch vernünftige Kritik am Kapitalismus beispielsweise integrieren könnte, wenn es heißt, ja, man will jetzt, wie ich, wie Walter Simmons mit Apex, diese Hohlerde-Energie anzapfen oder sonstiges, weil, wie soll ich sagen, denn der Mensch sieht sich ja trotz, dass die Kaiju-Titanen, wie ich schon vorhin gesagt habe, natürlich existieren, aber trotzdem, die meisten Menschen sind so drauf gepolt, wenn es eine höhere Instanz als den Menschen dessen gibt oder irgendetwas, was die grundsätzlich die menschliche Existenz bedroht, dann muss diese Bedrohung ja eliminiert werden oder beziehungsweise kontrolliert dessen werden. Und ich denke mir, genau das könnte und würde vielleicht für einen 6. oder 7. Monsterverse-Spielfilm auch sehr gut halt dessen nämlich passen, dass wirklich diese Handlung beziehungsweise diese typisch menschlichen Wesenszüge dort wirklich gezeigt dessen werden, weil ich kann mir wirklich vorstellen, beispielsweise, dass Godzilla, wie gesagt, beispielsweise, ich fantasiere jetzt auch mal ganz bewusst, dass man ihn natürlich, wie ich schon sagte, auch gewünscht habe, wirklich, man setzt ihn in das Zentrum des Geschehens, ja, indem man beispielsweise jetzt diese irgendein anderes Konsortium im Auftrage irgendeiner anderen Regierung oder mehrerer Regierungen wirklich dazu anhält, ja, die Hohlerde-Energie, wie gesagt, die sollte zwar Mechagodzilla anstreben und die wollte Walter Simmons für sich alleine haben, ja, das ist schiefgelaufen, beziehungsweise das darf auch nicht geschehen, nein, aber jetzt haben wir mehrere Regierungen, da wird es dann fair aufgeteilt und was weiß ich wie noch alles und dann wissen wir ja natürlich, dass es nur auch egoistisch so weiter und so fort, weil ja nicht die gesamte Menschheit daraus profitiert und die beginnen dann sozusagen die Hohlerde-Energie abzubauen. Diese Hohlerde-Energie, dieser Abbau dann wiederum sorgt natürlich dafür, dass dieses Ökosystem Schäden natürlich erleidet, weiter und so fort. Und das ruft natürlich dann auch Godzilla auf den Plan, weil Godzilla steht ja eben, wie wir wissen, im Monsterverse für Balance, für ein Gleichgewicht. Und dass er natürlich dann sozusagen in der Hohlerde, als auch meinetwegen an der Oberflächenwelt, Industrieanlagen zerstört, eventuell sogar Menschen tötet, so weiter und so fort, damit ja dieses Gleichgewicht dessen nämlich erhalten, nämlich dessen wirklich bleibt, dass man auch auf diese Art und Weise nochmalig in Godzillas Charakter auch nochmal reingehen kann, dass man auch wirklich nochmal sehen kann, okay, er steht für Gleichgewicht, normalerweise ja, aber auch Godzilla, wie in diesem Film und in Vorfilmen sonst ist, macht Charakterentwicklungen durch oder hat auch verschiedene charakterliche Aspekte. Das heißt also, diese Ultra-Aggressivität, die er in diesem Film beispielsweise auch sehr gut zum darstellt, so weiter und so fort, wird er gegen uns Menschen dessen einsetzen, wenn er sich dazu genötigt, nämlich dessen nämlich fühlt. Wenn beispielsweise sein Ökosystem, also oder beziehungsweise das Ökosystem des gesamten Planeten, wie gesagt, in Gefahr halt dessen nämlich gerät. Also das stelle ich mir schon auch als realistisch halt dessen für die Zukunft halt dessen vor. Denn Christian, wir können ja leider für die Realität ja auch nicht sagen, ja, Fracking beispielsweise oder Erdölabbau in Naturschutzgebieten, lässt der Mensch davon ab? Nein, er tut's trotzdem.
Du hast es geschafft, mit deinem Pitch mir dieses ausgelutschte Konzept der Hohlerde wieder schmackhaft zu machen, Henning. Das ist eine große Leistung. Aber ich bin auch dafür. Lass uns mal auch diese Diskussion noch ins Kaiju-Land verlagern in euren gerne. Podcast. Vielleicht machen wir hier langsam schon mal, nach fast 2 Stunden. Wir machen hier mal den Sack zu, würde ich sagen.
Gerne.
Verweisen auf die Auseinandersetzung bei euch im Kaiju-Land. Bevor wir das tun, hier noch in der Second Unit der Hinweis, dass wir in der nächsten geplanten Ausgabe die Planung laufen, aber ich will auf jeden Fall über den 4. Matrix-Film nochmal sprechen, Matrix Resurrections. Und ich glaube, dass wir das in der nächsten Sendung mal tun werden. Die Planung laufen noch, deswegen kann ich meine Hand dafür noch nicht ins Feuer legen, dass das auch in der nächsten Sendung der Fall sein wird. Aber damit ihr auf dem Laufenden bleibt, ob es das jetzt nun in der nächsten Sendung wird, würde ich euch einfach empfehlen, dass ihr uns folgt bei Instagram, bei Threads sind wir, Mastodon, Blue Sky, findet ihr alles in den Shownotes verlinkt. Also klickt euch da gerne mal durch, um auch herauszubekommen, was in der nächsten Sendung dann Thema sein wird. Genau, Henning, wir haben es schon erwähnt, Kaijuland Podcast geht an den Start, kaijuland.de, also kaijuland.de. Ihr seid auf Instagram vertreten, @kaijuland_der_podcast. Und du bist auch bei Twitter zu finden, @henning_strauß. Haben wir auch alles verlinkt. Wenn ihr das hier hört, könnt ihr euch durchklicken in eurer Podcast-App der Wahl. Genau. Gibt es sonst noch etwas zu erwähnen, außer dass die Leute Kaijuland schon mal abonnieren sollen?
Nur, dass ihr euch, wie gesagt, darauf freuen mögt, dass, wie gesagt, wir mit diesem Projekt versuchen, unsere Passion gerne an alle Zuhörer und auch eventuell Leser, wenn es mal Blogbeiträge halt dessen gibt, dessen weitertragen zu wollen und dass wir auf jeden Austausch halt dessen positiv erstmal, wie ich dessen nämlich schauen.
Sehr gut. Genau das. Wir werden das auch alles, wie gesagt, verlinken. Ihr findet uns unter secondunit-podcast.de im Internet. Also da könnt ihr auch nochmal sehr gerne nachschlagen, wenn ihr das hier hört. Und wenn ihr das hier hört, dann dürft ihr uns auch gerne abonnieren, überall, wo es Podcasts gibt. Apple Podcasts, Spotify, YouTube oder der Podcast-App eurer Wahl. Folgt uns bei Instagram, Threads, Mastodon, Blue Sky. Abonniert auch unseren kostenlosen Newsletter. Den findet ihr auch bei uns auf der Website newsletter.secondunit-podcast.de. Da gibt's einmal im Monat ein Update. Da wird auch erwähnt, was die nächste Sendung sein wird. Da wird auch erwähnt, wie die letzten Sendungen so waren und ein paar Tipps aus meinem persönlichen Medienkonsum, was ich euch noch sonst so zu empfehlen habe. Denkt auch an Steady, ihr findet da den Podcast zu der ersten Staffel von Monarch, falls euch das auch noch interessiert. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Henning, dass du dabei warst. Und ja, wir sehen uns drüben im Kaiju-Land mit den anderen.
Genau, danke.
Bis denn dann, tschüss.